Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ich bin Micho und ihr hört den Dolphinstrife. Und wie immer, wenn ihr mich hört, heißt das in der Regel, dass Rico nicht hier ist. Er weilt immer noch in den USA. Warum, darüber darf spekuliert werden. Aber ihr kennt das, ich bin aber nicht alleine, sondern diesmal Tobi hoch 2. Hallo Tobi vom Dolphinstrife.
Moin.
So, und wenn ich sage hoch 2, dann heißt das, ihr kennt das ja schon vom Fan-Mock-Draft, dass Tobi ein recht bekannter Name ist. Ich glaube, da hatten wir 6 oder 7 Tobis bei 32 Teams. Unser Gast heute heißt auch Tobi. Hallo Tobi.
Hallo zusammen, grüß euch.
Ja, Tobi, warum haben wir dich eingeladen? Erzähl mal, wer bist du eigentlich?
Ja, der ein oder andere wird mich sicherlich kennen aus der Endzone bei der Zone. Da bin ich, seit es die letztes Jahr zum ersten Mal gab, mit dabei. Und ja, ich bin da an sich auf einem ganz lustigen Weg dazugekommen. Ich war bei der Zone schon vorher als Kommentator aktiv, aber für Baseball, denn das ist eigentlich so die Sportart, wo ich so dauerhaft im Sommer daheim bin. Und aber Baseball und Football funktioniert ja ganz gut. Die Saisons wechseln sich da ganz gut ab. Und als die Endzone dann quasi da unter Dach und Fach war, dass es die geben wird, war klar, dass man da bei der Saison natürlich ein paar mehr Kommentatoren braucht, als wenn man 2 oder 3 Einzelspiele in der Woche hat. Und dann wurde ich da angesprochen, ob ich denn Lust hätte, da auch mitzuwirken. Und da ich seit vielen Jahren NFL auch schon verfolge, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger eigentlich in der Vergangenheit, aber schon irgendwie immer so mit dabei war, habe ich gesagt, gerne und habe mich da dann reingefuchst, natürlich auch ein bisschen tiefer, als ich es vorher vielleicht gemacht habe in die NFL und bin eben jetzt auch diese Saison wieder mit dabei und regelmäßig im Einsatz.
Jetzt muss ich tatsächlich mal eine Off-Topic-Frage stellen. Baseball. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe so eine irgendwie so eine Faszination für amerikanische Sportarten. Bei Eishockey, also NHL, es ist einfach zu schnell. Ich sehe den Puck nicht. Football liebe ich. Basketball habe ich auch sehr gerne geguckt. Ich habe es mit Baseball versucht. In der Regel bin ich nach ungefähr, war perfekt, ich bin nach 10 Minuten eingeschlafen. Was ist die Faszination dahinter? Ich verstehe es tatsächlich nicht.
Ja, Baseball ist tatsächlich schon so eine Sportart, wo man, ich sage immer, man muss ein bisschen tiefer einsteigen als in manche andere Sportart, um es dann diese Faszination auch zu finden. Es ist einfach eine Sportart, die schon einfach anders funktioniert als viele andere Sportarten, allein dadurch, dass die Verteidigung den Ball hat. Das ist ja mal so der erste Punkt, wo man am Anfang denkt, hä, wieso? Und die können aber keine Punkte machen, obwohl sie den Ball haben. Und dann ist es eben dieses Duell zwischen Werfer und Schlagmann, das schon diese große Faszination irgendwie ausmacht. Und ein Stück weit auch immer, es gibt halt keine Zeitbegrenzung, so wie in anderen Sportarten. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das kann durchaus mal lang dauern bei einem Baseballspiel. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch im 9. Inning, also im letzten Spielabschnitt, nicht vorbei, selbst wenn man 5, 6, 7 Punkte hinlegt, weil die kann man halt trotzdem noch aufholen. Und darum ist die Spannung da eigentlich immer noch da.
Micho, du hast den falschen Wohnort. Weil schon allein aufgrund der deutschen Baseball-Historie bin ich als Paderborner natürlich auch schon das ein oder andere Mal bei den Paderborn Untouchables gewesen. Es ist eine spannende und faszinierende Sportart, muss ich schon sagen. Aber ganz ehrlich, dazu gekommen bin ich, weil bei den Paderborner Untouchables die Burger so gut schmecken.
Also bei uns gibt es ja, glaube ich, die Mönchengladbach Blackhawks oder sowas heißen die. Es gibt ja auch das Mönchengladbach Wolfpack. Da habe ich ja früher selbst mal gespielt, aber mittlerweile, beziehungsweise damals hießen es noch Mavericks. Ich bin mittlerweile im Alter, wo ich sage, Football schaffe ich nicht mehr, Handball schaffe ich nicht mehr. Ich hatte überlegt, vielleicht wäre doch in meinem Alter Baseball allmählich was für mich.
Ja,
Ja.
da musst du auch schnell sein. Also,
Nicht, wenn ich pitche.
ja gut, wenn du nur gut werfen kannst, dann musst du wahrscheinlich nicht ganz so schnell sein, aber ja.
Okay.
Nee, man hat da so Erweckungserlebnisse. Ich habe tatsächlich das 7. Spiel zwischen Chicago und Cleveland damals. Das habe ich live geguckt und ich habe jetzt momentan gerade bei dem Podcast auch so ein ganz weirdes Gefühl. Wir haben nämlich, das werden die guten Zuschauer kennen, die Kamera an. Die Stimme sagt mir was. Das hat so einen Wiedererkennungswert. Und wenn ich jetzt ein Bild dazu habe, komme ich nicht mit klar gerade.
Ja, Ja gut, aber, die Kamera haben wir ja an, weil Rico wieder nicht dabei ist. Ja. Damit Rico niemals sieht, wie ich aussehe.
Ich muss ja jetzt footballtechnisch die Gretchenfrage stellen, wo sich unser Gast entweder völlig in die Nesseln setzen kann oder wo die Hälfte dann ausmacht.
Die wollte ich auch stellen, aber keine Sorge, du brauchst keine Rücksicht auf Tobis ausgeprägte Sensibilität zu nehmen.
Genau. Wo schlägt dein Herz denn footballtechnisch, wenn wir so in die NFL gehen? Klassisch haben wir es, wenn wir ein Spiel haben am nächsten Wochenende, immer natürlich ein Podcaster oder einen Fan des Gegners da. Aber wo kann man dich denn da so verorten?
Ja, da tue ich mich tatsächlich gar nicht so leicht. Dadurch, dass ich über viele Jahre die NFL eben immer so ein bisschen mal mehr, mal weniger verfolgt habe, habe ich gar nicht so jetzt das Team, wo ich sage, da hängt jetzt mein Herz dran. Im Baseball würde ich mich da leichter tun, da bin ich diehard Yankees-Fan. Da kann man sich aber auch sehr unbeliebt machen mit dieser Aussage. Aber im Football, und tatsächlich fühle ich mich da in meiner Kommentatorenrolle damit auch ganz wohl, weil ich einfach ein gutes Footballspiel immer genießen kann, egal wer jetzt gerade gewinnt. Und natürlich verfolgt man dann immer wieder mal ein Team ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber insgesamt bin ich da wirklich recht neutral unterwegs. Und das ist eigentlich ganz, ganz angenehm, weil man manchmal auch die Spiele etwas entspannter anschauen kann.
Die meisten sagen ja, wenn sie tatsächlich sagen, sie sind nicht Fan von dem Team, sagen sie, sie mögen Spieler. Gibt es denn Lieblingsspieler, gerne auch aus der Vergangenheit, den du besonders magst?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klischeehaft. Ich finde schon Tom Brady einfach als Sportler faszinierend. darüber, dass er immer wieder trotzdem diese Leistungen bringt über so viele Jahre. Einfach als Sportler diese Leistung zu bringen, finde ich einfach beeindruckend. Und drum ist er schon immer jemand, auf den man so ein Auge hat. Ob er sich mit dem Comeback dieses Jahr einen Gefallen getan hat, bin ich trotzdem weiterhin skeptisch. Aber ich hatte letztes Jahr das letzte Regular-Season-Spiel der Bucks in der Endzone. Und ich dachte schon, ich hätte das letzte Regular-Season-Spiel von Brady kommentiert. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber dann kam er ja ein paar Wochen später doch wieder zurück.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Also
ja, jetzt steht Giselle dem ja nicht mehr im Wege, nicht wahr, Tobi? Also wir müssen uns gerade darauf einigen, welcher Tobi gemeint ist, wenn ich Tobi sage.
Ja, wir wollen mal sehen. Also das habe ich aber auch letztes Jahr schon gesagt, als wir den Abgesang auf Brady hier schon hatten. Ich glaube, er tut sich damit und dem, was so seine Stellung angeht, er tut sich mit dem jetzt gerade nicht so wirklich einen Gefallen. Und er sollte tunlichst nach dieser Saison aufhören, weil ich denke, wenn er noch eine Saison dranhängt, irgendwann ist der Status, den er bei vielen hat, dann auch vorbei. Er kann nur noch sich und das, was er verkörpert, kaputt machen. Also
ich finde, man muss ganz klar sagen, eins, es ist zweifellos, Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback aller Zeiten. Darüber gibt es gar keine Diskussion. Dieses Thema GOAT, erstmal muss man sich natürlich einen Spieler angucken, wie innerhalb seines zeitlichen Kontexts, in dem er gespielt hat. Und der ist bei Brady lang, das muss man zugeben. Und in der Zeit ist er definitiv einer der Besten. Da gibt es, glaube ich, auch keine Diskussion drüber. Ich habe oft darüber gesprochen, was Tom Brady hier für Vorzüge hat, was Tom Brady für Nachteile hat. Sportlich, denn jeder hat Stärken und Schwächen. Und man muss ganz klar sagen, dass Tom Brady aus seinen sportlichen Stärken das Maximum und mehr als das Maximum rausgeholt hat. Der Kerl ist absolut von Ehrgeiz zerfressen. Das kann man jetzt positiv oder negativ finden. Was ich halt im Laufe der Zeit immer wieder mitbekommen habe, weswegen ich diese GOAT-Diskussion eigentlich auch nicht führe, ist ganz schlicht und ergreifend. Was ich mitbekommen habe, ist, der Kerl hat menschlichen Arschloch. So. Und das gehört für mich beim GOAT-Sein mit dazu. Jetzt hat er den Nachteil, dass die Medien früher nicht so drauf geguckt haben wie heutzutage. Das heißt, ich glaube, auch Aaron Rodgers wird nicht gerade als Good Guy in die Geschichte eingehen oder so. Aber das ist das, was ich zu Tom Brady sage. Und der hat so ein Geltungsbedürfnis, dass er sich gerade selbst kaputt macht in meinen Augen. Wobei er ja immer noch nicht der schlechteste Quarterback der Liga ist. Muss man ja
auch ganz klar sagen. Mit weitem Abstand, da gibt es schon ein paar andere Kandidaten.
Wollte ich auch sagen. Also man muss.
Das ist richtig.
Fairness, wo Fairness bleibt. Und ja. Was sagt Rico immer? Greatness anerkennen, wenn man sie sieht, ne? Und das muss man dann auch schon sagen, und das ist Tom Brady nun mal, Punkt. Ne? Er ist nicht der Größte aller Zeiten in meinen Augen, aber er ist einer der Größten und der erfolgreichste Quarterback der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte. Definitiv einer der Besten, und das muss man auch so anerkennen.
Ja, wir hatten ja Jahre und Jahrzehnte lang unter ihm zu leiden. Von daher, dass wir das nicht ganz so positiv sehen können, ist, denke ich, verständlich. Und Gott sei Dank hat unser Gast Tobi, nachdem er mit New York angefangen hat, ein Y gewählt als nächsten Buchstaben und hat jetzt nicht mit unseren Freunden aus der grünen Fraktion angefangen. Da hätte er sich nämlich sehr beliebt gemacht.
Aber wir sind nun mal ein Dolphins-Podcast, und dann fangen wir mal an. Tobi, es gibt News, und ich glaube, zuallererst mal gibt es eine News, die mich persönlich tatsächlich sehr betroffen gemacht hat, die meiner Meinung nach unsere Chancen auch generell sehr drückt. Das ist nämlich Season-Ending für Emmanuel Ogba. Kannst du uns Näheres sagen?
Also ob Season-Ending hängt jetzt davon ab, wie lange die Saison ist, aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass er noch dieses Jahr noch viele Spiele macht. Die Dolphins haben ihn erstmal auf Injured Reserve gesetzt. Er hat, ich glaube, eine Quadrizepsverletzung, meine ich, hätte ich gelesen.
Trizeps meine ich, aber wie auch immer.
Ja, irgendein Zeps auf jeden Fall. Und na klar, wir haben gerade erst Bradley Chubb als Defensive End und Pass Rusher geholt, aber das, was wir unter anderem auch mit Emmanuel Ogba dann vorgehabt haben, um die Tiefe zu kriegen, um die Rotation reinzukriegen, das versetzt der Defense der Dolphins natürlich einen herben Schlag, auch wenn er quasi schon die gesamte Saison hinter der Form des letzten Jahres hinterherläuft und nie so wirklich an das Niveau herangekommen ist, was er in der letzten Saison auf den Platz gelegt hat, ist es nichtsdestotrotz in der Defense eine weitere erhebliche Schwächung. Da gebe ich dir ohne weiteres recht, Micho.
Dann frage ich auch unseren Gast Tobi. Hast du das irgendwie verfolgt? Emmanuel Ogbas Werdegang, sagt dir der Name überhaupt was?
Ja klar, der Name sagt mir schon was. Ich meine, ich habe die Dolphins ja auch kommentiert dieses Jahr. Das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, wie Tobi und ich dann ins Gespräch kamen, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein darf. Aber ja, Tobi, du hast, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Defense bei den Dolphins ja eh schon gebeutelt mit Verletzungen. Und jede weitere, die da dazukommt, tut dann umso mehr weh. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die, vielleicht gibt es eine Chance hinten raus in der Saison, man weiß es nicht, dass er nochmal wiederkommt, aber wird nochmal eine Sache sein, wo die Defense irgendeinen Weg finden muss, da das zu verkraften.
Muss ich halt auch sagen, Emmanuel Ogba hat in meinen Augen eine wichtige Rolle gespielt. Dass er jetzt die Saison nicht so glänzen konnte, liegt an verschiedenen Dingen, und dazu gehören eben auch Verletzungsgeschichten. Und da müssen wir durch. Aber wie unser GM Tobi, ich muss jetzt irgendwie unsere beiden Tobis hier auseinanderhalten, unser GM, unser Zahlenmonster oder Graf Zahl, wie wir ihn früher mal genannt haben, Gossip-Beauftragter, was er sonst noch alles ist, uns jetzt sicherlich erzählen könnte, wir haben einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Das heißt, wir haben einen Spieler offiziell unter Vertrag genommen, der vorher im Practice Squad war.
Ja, also wie gesagt, neu ist in Anführungszeichen zu sehen, dadurch, dass wir ihn eben relativ oft und die maximale Anzahl immer für die Spieltage aus dem Practice Squad hochgezogen haben und er eigentlich auch gute Leistungen auf den Platz gebracht hat, haben wir den Safety Verone McKinley, ehemals vom College von Oregon, undrafted Free Agent der Dolphins seit diesem Jahr, einen Vertrag gegeben. Es handelt sich, weil du ja fragen wirst, um einen Minimalvertrag, Veterans Minimum, also belastet das Cap der Dolphins jetzt nicht so stark, aber dadurch, dass wir eben auch, wie das Tobi schon angedeutet hat, gerade auf Safety, auch da durch Brandon Jones zum Beispiel, arg verletzungsgebeutelt waren und sind, ist dieser Schritt einfach nur logisch und konsequent. Also ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon in der Folge gesagt, dass ich das erwarte, dass der Move kommen wird, und er kam dann vor, glaube ich, 3 Tagen auch.
Ja, da haben wir jetzt ja ein College Dream Duo of Safety, oder?
Da haben wir jetzt ein College Dream Duo, ja, weil wir jetzt auf Safety sowohl Javon Holland als auch Verone McKinley, beide von den Oregon Ducks ehemals.
Und die haben damals auch zusammen gespielt und haben damals auch im College richtig viel Furore gesorgt. Trotz allem, Javon Holland hatte kaum einer vor dem Draft damals auf der Rechnung. Verone McKinley komischerweise ja. Dessen Stock ist wohl im letzten Jahr gefallen. Weißt du noch warum?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die NFL meinte, er wäre ein bisschen anders heiß. Ich meine, das wäre ein Argument gewesen, weswegen er ein bisschen gefallen ist. Und bei Javon Holland war man sich im letzten Jahr nicht so ganz sicher, ob er dann die Leistungen, die er bei den Ducks in der Secondary gezeigt hat, auch auf NFL-Niveau in der Klasse würde darstellen können. Und die Dolphins haben sich für ihn entschieden. Und wie wir ja jetzt wissen, haben sie mit diesem Move alles richtig gemacht.
Ja, unser Gast Tobi nickt auch. Du siehst es also genauso.
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Also Javon Holland, glaube ich, das ist einer derjenigen, der die Defense dieses Jahr noch zusammenhält, auf jeden Fall auch. Und da hat man definitiv alles richtig gemacht.
Gut, soweit ich weiß, gibt es jetzt Mittwochabend, kurz nach 8, keine weiteren News. Wie immer werden wahrscheinlich die News eintrudeln, kurz nachdem wir die Aufnahme hier beendet haben. Wäre ja Standard. Und ich würde dann einfach mal sagen, packen wir es an, nehmen wir das Roundup in Angriff. Die Kategorie, wo keiner wirklich weiß, was passiert, ich übrigens vorher auch nicht, ich mache mir ja irgendwie nie so große Gedanken. Aber fangen wir mit einer Sache an. Ich muss mich vielleicht bei allen Hörern mal entschuldigen. Ich habe letzte Woche tatsächlich davon geredet, dass Josh Allen zwischen 6 und 6 Monaten ausfallen würde. Jetzt war das nicht der Fall. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf eine Seite gestoßen, wo es nicht so gut erklärt war. Es ist möglich, dass er so lange ausfällt. Er hat jetzt gespielt. Nicht wirklich gut in meinen Augen. Man kann ihm vielleicht sogar ein bisschen Niederlage gegen die Vikings ankreiden. Wobei es nie ein Spieler alleine ist. Wie sieht's aus? Haben die Bills vielleicht ihren Quarterback jetzt verheizt tatsächlich? Und da fange ich mal mit unserem Gast Tobi an. Was sagst du zu der Situation da von den Bills?
Ja, das ist schwierig, weil, wie du sagst, es war so die Diskussion, wie fit er ist und ob er spielt oder nicht. Und ja, die Bills, das ist auch so eine Geschichte, wo man irgendwie Anfang der Saison dachten alle, die laufen hier völlig davon. Und irgendwie sind sie jetzt eben doch nicht so ganz am komplett davonlaufen. Und da muss man jetzt, glaube ich, sehen, wie Josh Allen wie das jetzt weitergeht bei ihm und bei den Bills. Also ich meine, dass die AFC East, glaube ich, bis Ende der Saison super knapp bleiben wird, da muss man kein Hellseher sein, wenn man sich im Moment die Tabelle anschaut. Und da werden die nächsten Wochen werden da, glaube ich, sowohl für die Dolphins als auch für die ganze AFC East ganz, ganz entscheidend werden, wenn dann eben auch nochmal die Division-Matchups dann reinkommen im Dezember. Und da wird man dann sehen, wo die Reise hingeht, glaube ich.
So, unser Graf Zahl. Wie gesagt, Josh Allen hat nicht wirklich gut gespielt. Die Bills sind auf den 3. Platz in der Division abgerutscht. Trotz allem, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, werden im Moment alle 4 Teams der AFC East auf den Playoffs oder zumindest, ich glaube, die Patriots ganz nah dran. Ich bin mir nicht sicher.
Sind alle drin.
Sind alle 4. Schaffen wir das zum Ende der Saison?
Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also ich kann es nicht glauben. Zu der Josh Allen-Geschichte und zu den Bills muss man auch dazu sagen, ich hatte in einigen Spielen, ich habe das Jets-Spiel dann mir real life angeguckt, das Vikings-Spiel, als dann die Dolphins durch waren, bin ich geswitcht und habe mir da das Ende angeguckt. Ich meine, sie hatten beide Spiele auf dem Präsentierteller und hätten eigentlich auch trotz eines relativ bescheidenen Tages von Josh Allen beide Spiele gewinnen müssen. Und sie haben sich da teilweise echt saumäßig dämlich angestellt. Ja. Also die Qualität ist da, aber gerade, das geht ja jetzt auch in den amerikanischen Medien rauf und runter. Josh Allen hat in den letzten, gerade auch in den letzten Wochen, eine frappierende Schwäche, was Entscheidungen in der Red Zone angeht. Also, was er da teilweise für Entscheidungen trifft, das ist, also, schwer, schwer nachvollziehbar. Ich kann da nur mit David von der Bills Mafia mitleiden, weil das waren Dinger auch gerade gegen die Vikings und gegen die Jets. Das sind Spiele, die darfst du eigentlich nicht verlieren. Und so, wie sie dann letzten Endes verloren haben, war es einfach nur saumäßig dämlich. Und ich sehe das Risiko, dass die Bills, wenn sie jetzt Josh Allen durch eine Verletzung durchspielen lassen, damit ihre kompletten Playoffs riskieren. Weil klar kannst du gegen die Vikings verlieren, klar kannst du in Miami verlieren, klar kannst du gegen die Jets verlieren. Aber so wie die Spiele gelaufen sind, ist es nicht gerade förderlich für irgendwas, was Selbstbewusstsein oder sonst was angeht. Weil,
Ich sag mal, die Bills, die stehen jetzt 0-2 in der Division. Entscheidender Tiebreaker, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Ich glaube nicht, dass die AFC East das durchhalten kann. Zuallererst werden die Patriots in meinen Augen weit zurückfallen irgendwann. Aber auch die Bills spiele ich wirklich gut. Und zwar, was ich ganz, ganz erstaunlich finde, auch schon vor der Verletzung, war Josh Allen nicht der ausschlaggebende Faktor. Und an vielen, vielen Stellen sah man nämlich, fand ich zumindest, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass Josh Allen nicht komplett in alte Muster verfallen ist, aber man sah wieder mehr die Fehler aufblitzen, die Josh Allen vor seinem gigantischen Entwicklungssprung gemacht hat. So als wäre das so, als wäre es ein Rückschritt, ganz klar. Und da muss man sich die Frage stellen, ob sich das nicht irgendwann einnivelliert. Und dieselbe Frage, die man halt auch immer ketzerisch, sage ich jetzt mal, bei Tua stellt, kann man jetzt auch bei Josh Allen stellen. Wie viel ist Josh Allen und Josh Allens Genialität, sage ich mal in Anführungszeichen, und wie viel ist tatsächlich der hervorragende Supporting-Cast? Vor allem, da jetzt auch Brian Daboll fehlt, der anscheinend mit seinem Coaching auch einiges dafür getan hat, dass Josh Allen so gespielt hat, wie er gespielt hat. Weil das ist ja die Konstante, die quasi wegfällt. Das gilt es zu beobachten tatsächlich, ist aber auch nur meine persönliche Meinung und ich bin sicher, dass viele, viele Leute das anders sehen. So, im Roundup liegen diese Woche die Themen tatsächlich auf der Straße. Ja, braucht man gar nicht groß zu überlegen und vor allen Dingen liegen sie auf den Münchner Straßen. Ja. Unser Gast, fangen wir mit unserem Graf Zahl an, Tobi. Hast du das Deutschland, das Deutschlandspiel, das erste NFL Regular Season Spiel in Deutschland tatsächlich mitbekommen? Was hast du mitbekommen? Was hast du von der Berichterstattung mitbekommen? Erzähl mal. Kannst du direkt mal über Fernsehkommentatoren lästern?
Muss ich gar nicht. Also von dem Spiel selber habe ich nichts gesehen. Ich musste arbeiten an dem Tag. Und es hat dann nur gerade bei den Dolphins zum Ende hin, als dann bei mir auf der Arbeit die Kiddies im Bett waren, konnte ich dann den Rest des Dolphins-Spiels quasi live gucken. Danach re-live die Bills. Von dem Deutschlandspiel selber habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen. Was ich in den Tagen davor so wahrgenommen habe, war das erwartbare / zu befürchtende Klischee teilweise, dass die Deutschen teilweise in den amerikanischen Medien auf die bajuwarische Traditionalität reduziert werden. Ich habe ja ein bisschen Kontakt auch in die amerikanische Dolphins-Fanbase. Ich musste mich dann erstmal erklären, nachdem ich der Zehnte gefragt habe, nein, ich besitze keine Lederhose, nein, ich kann kein Maß in 5 Sekunden ächzen und nein, jodeln, das kriege ich auch nicht hin. Aber das musste man so erwarten, dass sich der bayerische Ministerpräsident da so in den Vordergrund stellt, durfte man auch erwarten, das war jetzt auch nichts Neues. Was ich aber im Nachgang wirklich positiv auch aus Amerika mitbekommen habe, die deutsche Football-Fankultur und das, was am Sonntag da in und ums Stadion abgelaufen ist, ist bei vielen Amerikanern sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen worden. Es scheint was ganz völlig anderes gewesen zu sein als das, was der amerikanische Football-Fan bei sich aus dem Stadion kennt. Ich meine, ich habe in Miami jetzt auch eins schon live gesehen. Diese vom klassischen Fußball her rührende Fankultur oder sowas gibt es ja in Amerika so in dem Sinne gar nicht so. Fan-Chants hat man vereinzelt, aber das ist nicht die Regel. Und das, was so rund um das Spiel an Party und an positiver Stimmung und Energie weitervermittelt wurde, also das war beeindruckend. Beeindruckend auch für die Amerikaner und war was völlig Unbekanntes. Jetzt im Nachgang sind sie ja laut Presse am Überlegen, ob sie vielleicht davon abgehen, nur ein Spiel pro Jahr in Deutschland zu machen und sind am Überlegen, ob sie vielleicht zwei machen. Aber das wird man sehen und wie viel davon Anfüttern der Deutschen ist, kann man auch nicht sagen. Aber das hat die Amerikaner auf jeden Fall beeindruckt und das ist schon sehr gut angekommen.
Ich habe es so ähnlich gesehen. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir schimpfen hier oft genug über gewisse Fernsehsendungen in den deutschen Medien. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, was dieses Spiel für einen Impact gehabt hat, über diese klassische Fernsehsendung hinaus, wo das tatsächlich auch in alle gesellschaftlichen, ich meine, ich habe dazu in der Frankfurter Allgemeinen was gelesen, in der Rheinischen Post, man liest, hat in jedem Bereich irgendwo, es war überall eine Meldung wert, und zwar auch längere Artikel, tatsächlich, als ob das den Sport in Deutschland noch mal weiter vorgebracht hat. Und man kann lange darüber diskutieren, ist es sinnvoll, das ist eine amerikanische Sportart, NFL ist eine amerikanische Liga, macht es Sinn, das hier in Deutschland zu machen? Da kann man lange drüber diskutieren, mit Sicherheit. Aber grundsätzlich tut es der Sportart, glaube ich, American Football extrem gut. Und da ziehe ich den Hut vor, denn das war, glaube ich, in Deutschland oder für den deutschen Sportjournalismus so eine Art Mega-Event. Und da kommt auch unser Gast ins Spiel. Wie sieht das denn aus Journalismus-Sicht aus? Wie sah es aus?
Ja, ich denke, ihr habt schon sehr richtig gesagt. Ich glaube, das war ein großer Erfolg für auch den deutschen Journalismus über die NFL in den letzten Jahren, weil dieses große Interesse, das man gesehen hat, schon beim Ticketverkauf, aber auch jetzt beim Spiel und rundherum, ist ja schon auf die Arbeit, die da in den letzten Jahren gemacht wurde, zumindest zu einem guten Stück zurückzuführen. Und wie Tobi gesagt hat, bei den Amerikanern, sowohl bei den Verantwortlichen, glaube ich, als auch bei den Spielern auf dem Platz, hat diese Atmosphäre und das Ganze, was da abgegangen ist, schon Eindruck hinterlassen. Also ja, was so ein Spieler nach so einem Spiel sagt, muss man immer ein bisschen in Perspektive setzen. Aber wenn ein Tom Brady sagt, das war eine der besten Atmosphären in einem Stadion, die er erlebt hat in seiner Karriere, dann ist das trotzdem eine Aussage. Also das sagt er nicht, wenn es überhaupt nicht so war. Und ich glaube, das ist schon wirklich, das hat man auch gespürt. Also ich habe das Spiel auch nur so phasenweise gesehen, aber man hatte wirklich das Gefühl, die Fans haben Spaß, die sind richtig happy, dass das da jetzt endlich soweit ist, dass dieses Spiel hier in München ist. Und ja, und die haben das zelebriert. Und da ist es natürlich dann einfach auch für den deutschen Football-Fan was Besonderes, mal ins Stadion zu gehen bei einem NFL-Spiel. Das ist halt so, also der amerikanische Football-Zuschauer geht jetzt vielleicht auch nicht jede Woche ins Stadion, aber der geht vielleicht zweimal in der Saison ins Stadion. Und wenn du das 10 Jahre machst, dann ist es halt trotzdem was nicht mehr ganz so außergewöhnlich ist. Und das spielt da, glaube ich, einfach auch mit rein. Und ich denke, dass es, wie du gesagt hast, auch die Medienpräsenz in Deutschland, das war auch nochmal eine ganz, ganz tolle Sache, glaube ich, für Football. Und ich hoffe wirklich, dass man da den Schwung einfach jetzt auch mitnehmen kann, wenn man wirklich vielleicht nächstes Jahr dann 2 Spiele sogar bekommt, weil es so gut funktioniert, wäre natürlich dann nochmal ein i-Tüpfelchen da drauf. Aber ich glaube, man kann sich nach diesem Erfolg relativ sicher sein, dass es NFL in Deutschland auch in Zukunft regelmäßig geben wird. Also die 4 Spiele, die ja fix zugesagt sind, sowieso, aber ich denke eigentlich schon so mein Gefühl, wenn man so die Pressestimmen und sowas gehört und gelesen hat, dass es ein bisschen darüber hinausgehen wird sogar.
Ja, und dann möchte ich jetzt gern mal unseren Gast tatsächlich auf den Grill setzen, wie wir das gerne nennen, und ihm eine Frage stellen, nämlich warum ist Taylor Heinicke seit ja, der Nacht von Montag auf Dienstag ein Held in Miami. Ich sehe ein fragendes Gesicht.
Da hast du mich jetzt aber erwischt.
Ja. Vielleicht kann unser Graf Zahn mal helfen.
Ja, man muss dazu sagen, der Tobi ist noch etwas jünger und der kann die Geschichte der Miami Dolphins wahrscheinlich noch nicht so durchdringen, wie wir das tun. Am Sonntagnacht deutscher Zeit oder Montagmorgen haben in Miami die Shampooskorken
geknallt. Es war von Montag auf Dienstag. Es war das Monday Night Game.
Ach ja, dann. Ja, das siehst du mal, ich verkomme schon in der Zeit. Naja, aber auf jeden Fall haben sich die noch lebenden Mitglieder der 72er Miami Dolphins getroffen, weil es Taylor Heinicke weniger, den Washington Commanders mehr zu verdanken war, dass auch die letzte Mannschaft in dieser Saison, die noch ungeschlagen waren, eine Niederlage verkraften mussten und damit die 72er Dolphins mal wieder die einzige Mannschaft bleiben, die eine Perfect Season hingelegt hat. Und
im gesamten amerikanischen Profisport.
Richtig. Und wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals irgendeine Mannschaft schafft, nochmal so durchzugehen. Also das wird ein...
Ja gut, wir müssen fair bleiben. Wir hatten damals einen leichten Schedule und wir hatten wesentlich weniger Spiele, aber es bleibt dabei. Perfect Season ist Perfect Season.
Und wir hatten mehrere Male Eli Manning, der uns davor bewahrt, der Miami Dolphins davor bewahrt hat, dass die Patriots das schaffen.
Ja. Deswegen,
auch der ist ein Held in Miami.
Tobi, kennst du denn die Geschichte in der Beziehung der Miami Dolphins, der Perfect Season? Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, mal gehört. Ich meine, Perfect Season ist, muss man sich im Baseball immer nicht damit beschäftigen, weil da funktioniert es nicht bei 162 Spielen. Wenn man über 100 kommt, ist schon eine sehr, sehr gute Saison gelaufen. Aber ja, solche Sachen zu erreichen, ist ja immer sensationell. Also das gibt's ja einfach, wie man hier auch wieder mal sieht, sowas ist so selten. Selbst eine perfekte Regular Season zu spielen, ist ja schon enorm selten. Egal, in welche Sportarten man schaut. Also da muss man ja nicht nur im amerikanischen Sport bleiben. Aber ja, ist doch immer schön, wenn man so einen Rekord hat als Team, als Franchise und so einen Rekord wieder mal verteidigen kann, auch wenn man selber nicht aktiv jetzt zur Verteidigung in dem Fall beigetragen hat. Aber das ist einfach was Schönes, worüber man sich immer wieder mal freuen kann.
Tue ich immer wieder und das tun auch die Dolphins in der Regel immer wieder. Ich kann mich, das muss ich jedes Jahr aufs Neue erzählen, ich finde immer witzig, es gab einen Kommentar von einem damaligen Patriots-Fan, der sich tierisch darüber aufgeregt hat und meinte so von wegen, ja, ist schon scheiße, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Und am schönsten fand ich die Antwort auf den Kommentar, ich weiß auch noch, wer es war, ich sage jetzt einfach mal seinen Namen, es war Franziskus, der hat einfach nur zurückgeschrieben hat, eher scheiße, wenn man keine Vergangenheit hat, ne? So, Graf Zahl, du möchtest bestimmt was sagen dazu.
Ja, wo wir gerade schon auf den Grill setzen sind. In der Folge, in der ich nicht da war, kam zwischen dir und Rico ja die Frage nach dem Quarterback auf, der in weiten Teilen der Perfect Season die Dolphins über den Platz
geführt hat. Ich hatte gehofft, du vergisst diese Schande.
Nein, ich habe das nicht vergessen. Ich musste mir die Folge ja, ich höre mir ja die Folgen, in denen ich nicht dabei bin, die höre ich mir ja an. Die Folgen, in denen ich selber da bin, das kann ich mir nicht anhören, das ist mir zu peinlich. Aber, dass ihr den Namen Earl Morrell nicht kennt, ich war völlig entsetzt und total entgeistert. Ich meine, er hat nur, ich glaube, 11 Spiele für die Dolphins damals gemacht und der meiste Fame geht an Bob Greasy, der damalige Quarterback, der dann auch das Finale wieder bestreiten konnte, aber dass man Earl Morrell nicht kennt, das kann man hier so in einem Dolphins-Podcast nicht stehen lassen.
Naja, es war ja damals die Frage im Force and One, das kann sich ja jeder noch auf YouTube angucken. Das war, glaube ich, die Eröffnungsfrage. Und Tobi, du hast damals auch ganz schön geschwitzt und wusstest nicht, wer es war, meine ich, mich zu erinnern.
Ja, deswegen, ich lerne ja aus Fehlern und ich bilde mich dann weiter.
Du hast es also behalten.
Natürlich, ich werde diesen Namen seitdem immer behalten. Das ist so wie, ach Gott, wie heißt das Ding? Wie Shinkansen, der schnellste Zug der Welt.
Und wie der Name von Jay Cutlers Ex-Frau,
genau,
Ex-Frau oder was auch immer. Wie war der
nochmal? So wie Christine Cavallari. Das liest du dann einmal und das vergisst du dann nie wieder. Wissen die, was keine Sau braucht, aber werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen.
Okay. Ich würde mal sagen, das war's jetzt mit dem Roundup, denn es gibt wichtigere Themen, es gibt schönere Themen. Und ein Thema ist der Sieg der Miami Dolphins gegen die Cleveland Browns, bei dem ich ja tatsächlich gesagt habe, von wegen, das kann hart werden, Gefahr von einem Trap-Game, das liegt uns nicht so. Und ich habe, ja, Tobi, habe ich daneben gelegen?
Leicht.
Was hast also, du denn, was ist dir denn da vom Spiel in Erinnerung geblieben? Was sind deine Takeaways? Sagen wir es mal so.
Oh, meine Takeaways. Also erstmal, das habe ich im Vorbericht schon gesagt, habe ich mich am Montag, als ich dann aus der Arbeit kam, gefragt, war das das beste Spiel der Miami Dolphins in den letzten 5 Jahren oder welches Spiel kommt dem nahe? Weil es auf allen Seiten des Balls, in allen Mannschaftsteilen eine so gute Leistung war, dass ich mich wirklich schwer tue, ein Spiel zu erinnern, welches ähnlich so perfekt lief und von Anfang bis zum Ende man nicht wirklich den Eindruck hatte, dass man da Gefahr laufen würde, das nicht zu gewinnen. Es hat zwar mit Punkten von Cleveland angefangen und der erste Drive der Browns war relativ gut, aber wenn man so das ganze Spiel betrachtet, sind alle Keys to Win, die wir uns vorher ausgemalt haben und alle Key-Matchups, die man vor dem Spiel so hatte, eigentlich nach Miami gegangen. Und wenn man jetzt unbedingt was Negatives suchen möchte, landet man leider automatisch bei dem, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen hatten. Unser Kicker hat 2 Extrapunkte verschossen. Und da muss man sich dann natürlich jetzt so langsam auch gerade bei seiner Salary die Frage stellen, wie lange ist die Zukunft von Jason Sanders noch in Miami, wenn das so weitergeht? Also der hat in dieser Saison einige Struggles drin und das ist das einzig Negative. Plus natürlich, das Zweite, der Key, den ich in den letzten Wochen immer mal wieder hatte, Tua hat das Spiel zwar gestartet, aber Tua hat das Spiel nicht beendet. Dieser Schlüssel ist leider nicht aufgegangen. Aber auch da muss ich sagen, da habe ich mich schon während des Spiels gefragt, weil nachvollziehbarerweise bei, ich glaube, 39-17 haben sie dann den letzten Drive Tua runtergenommen, um ihn zu schonen. Aber dass man 7 Minuten vor Ende eines Spiels den Starting Quarterback und quasi fast die gesamte First String Offense runternehmen kann. Also ich kann mich an kein Spiel der Dolphins in der letzten Vergangenheit erinnern, in dem das mal möglich war.
Und das da war doch ein Statistikfreund wieder hier unterwegs bei diesem Wechsel, weil die wollten Tuas 135er Rating protecten, damit er hier die Serie am Laufen halten kann. Und da haben sie gedacht, ach komm, Junge, hast du genug gearbeitet heute, hast du hier noch ein paar Minuten Pause verdient.
Ja, apropos Pause, der bestbezahlte Arbeitslose der Welt hat dieses Spiel auch gesehen. Thomas Morstead, unser Panther. Nicht einen einzigen Punt. Ein offensiver Drive der Dolphins im gesamten Spiel wurde durch Turnover und Downs beendet. Thomas Morstead hat nicht einen einzigen Punt machen müssen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist Bälle festhalten. Als Holder, aber ansonsten, es gibt da so ein lustiges Bild aus dem Stadion, da sieht das so aus, als ob er vielleicht sogar kurz eingenickt wäre, aber er hatte einen gechillten Tag, sagen wir es mal so. Also
ja, das ist so, als Panther kann das so und so gehen, ne? Dann hast du plötzlich so ein Spiel, wo du in einer Tour hier am Arbeiten bist und dann hast du mal so ein Spiel. Er wird sich sicher nicht beschwert haben, ne?
Nee, er hat sich so aus Spaß dann hinterher bei Twitter ein bisschen darüber beklagt. Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich war immer da. War alles super. Zur Statistik. Ich meine, ich hätte gelesen, das letzte Mal vor 12 Jahren, das kann auch 13 gewesen sein, dass Miami mal ein Spiel ohne Punt beendet hat. Und das sagte eigentlich schon alles darüber aus, was man über dieses Spiel offensiv wissen muss. Tua wieder mit einer überragenden Leistung. Also da müsste man jetzt suchen nach den ein, zwei Pässen, wo er vielleicht nicht so akkurat war, aber ansonsten wieder eine super Leistung. Wir haben ein Laufspiel, was Jeff Wilson, der jetzt das zweite Spiel bei den Dolphins ist, was der teilweise da für Runs hingelegt hat, das war Wahnsinn. Die O-Line hat sowohl den Druck der Browns weitestgehend abgehalten, als auch teilweise scheunentorgroße Löcher fürs Running Game geblockt. Das sah auch richtig klasse aus. Man weiß gar nicht, wo man da in seinen Lobarien noch alles weitermachen muss. Der Touchdown-Pass von Tua auf Trent Sherfield hinten links in die Ecke der Endzone. Super platziert. Sherfield super noch die Füße reingebracht. Auch so einer der Spieler, die so ein bisschen unter dem Radar laufen, wo man am Anfang der Saison nicht wusste, schaffen die überhaupt das Roster. Aber der hat auch seine Rolle in der Offense gefunden. Und das, was Mike McDaniel da uns an offensiver Identität gegeben hat, was wir ja vor der Saison auch gesucht haben und weswegen wir ihn dann wirklich verpflichtet haben. Also es war auf jeden Fall beeindruckend. Das muss ich schon sagen. In allen Bereichen, auf allen Ebenen. Tua hat die Bälle gut verteilt auf verschiedene Receiver. Gesicki wurde eingebunden als Tight End. Das Running Game hat funktioniert. Also ich wüsste nicht, was ich offensiv groß kritisieren sollte.
Ja, das hast du ja schon eine ganze Menge gesagt. Unser Gast hat uns schon gesagt, er hat gar nicht unbedingt viel von dem Spiel mitbekommen, aber ein bisschen was schon. Was sagt, ja. Also du hast am Anfang schon so uns im Vorgespräch so zwei, drei Dinge gesagt. Was nimmst du denn so aus dem Ergebnis, aus dem Spiel, was du mitbekommen hast, mit?
Ja, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, es war so ein Spiel, wo man sich nicht so ganz sicher war, wo das hingeht, und aber trotzdem so ein Spiel, wo es, glaube ich, wichtig war aus Dolphins Sicht, jetzt wirklich mit dem Sieg rauszugehen, gerade so, wenn man jetzt auf den weiteren Saisonverlauf und dann Richtung Playoffs hoffentlich ja schaut. Was ich, glaube ich, noch hinzufügen will zu den vielen positiven Sachen, die Tobi schon gesagt hat, ist, dass die Defense einfach da war und uns wirklich geschafft hat, die Browns hier auf 17 Punkte zu halten. Der erst in dem Anfang des Spiels die Browns direkt mit dem Touchdown reingekommen, ja, okay, aber danach halt nur noch 10 Punkte im Rest des Spiels zugelassen. Und ich glaube, das ist so ein sehr positives Zeichen, und das ist was, wo man hoffen muss, dass sie diese Leistung einfach jetzt irgendwie konservieren können, dass sie das reproduzieren können, weil dass die Offensive im Moment funktioniert, das nimmt man jetzt schon fast als gegeben hin, ist es natürlich nicht, um Gottes Willen, aber die Leistung von Tua, seit er jetzt von der Injured Reserve wieder da ist, da kann man im Moment auf jeden Fall drauf bauen und sich darauf verlassen. Aber wenn man es dann eben auch schafft, den Gegner mal in der Defensive ein bisschen kürzer zu halten, dann muss Tua halt auch nicht jedes Mal 3 Touchdowns und ein 135er Rating werfen, sondern darf vielleicht auch mal ein durchschnittliches Spiel haben. Weil das ist ja so dieses Problem, das man oft hat dann. Klar, wenn deine Offense funktioniert, sodass man sich besser fast nicht wünschen kann, ist toll, aber es wird irgendwo dieses Spiel kommen, wo die Offense halt mal, sei es, weil man gegen eine sehr starke Defense spielt oder sei es, weil einfach die Tagesform nicht passt, wird die Offense mal nicht 30, 40 Punkte machen. Und wenn die Defense es dann eben schafft, diesen Schritt zu machen und dann da zu sein, dann gebe ich mir als Team halt trotzdem eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und wenn es die Defense halt nicht schafft und trotzdem 30 Punkte abgibt, dann gebe ich das Spiel halt ab in dem Fall. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel auch sein wird für die Dolphins, wenn sie das hinkriegen, die Defense wirklich, wie auch immer sie es dann machen. Wir haben über die Verletzungen schon gesprochen, und das ist sicherlich keine Defense, die da am Feld steht, wie man sie sich in der Offseason ausgemalt hat. Da sind eben einige Schlüsselspieler ausgefallen und nicht da. Aber das macht dann so ein Team oftmals auch aus, wenn halt so ein tiefer Playoff-Run auch kommen soll, dass man dann irgendwo ein Stück weit über sich hinaus wächst. Wenn man sich überlegt, letztes Jahr in den Playoffs haben wir es auch gesehen. Wer hätte gedacht, dass die Bengals da in den Super Bowl gehen? Das hat vorher, ein, zwei Monate vorher auch noch keiner erwartet. Und dann sind die da ein Stück weit über sich hinausgewachsen. Und manchmal braucht es solche Momente. Und ich glaube, dass die Dolphins Defense am Wochenende gezeigt hat, was sie leisten kann. Die Frage, glaube ich, wird sein, wie können sie das in den nächsten Wochen auch zeigen? Können sie dieses Niveau konstant bringen oder zumindest ein ähnliches Niveau?
Ja, ich will da einhaken. Also Tobi hat schon fast alles Positive vorweggenommen. Ich möchte nochmal besonders herausstreichen, was ich halt sehr, sehr beeindruckend fand, war einfach die Art und Weise, wie Tua die Bälle verteilt hat. Dass er nicht einen Lieblingsreceiver hat, das wirklich, ich meine, Alec Ingold, unser Fullback, 4 Targets, 4 Catches. Ja, allein schon das zeigt, dass Tua tatsächlich auch einen gewaltigen Entwicklungssprung gemacht hat, auch zum Beginn der Saison. Und da einfach ganz hervorragend ist, aber da kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, möchte allerdings das sagen, was Rico uns auch direkt nach dem Spiel, er war immer live im Stadion, mit auf den Weg gegeben hat. Er hat gesagt, ja, wenn man kritisieren will, dann kann man immer noch kritisieren, dass die Defense nicht genug Druck auf den Quarterback letztendlich gemacht hat. Und wenn man denkt, dass es nur Jacoby Brissett war, in Anführungszeichen, der meiner Meinung nach immer noch einer der besten Backups der Liga ist, aber trotzdem nur Jacoby Brissett, und er sagte gegen den Deshaun Watson, der vielleicht in Form wäre, hätte das ganz, ganz anders ausgehen können. Das muss man tatsächlich sagen. Das Spiel fing an mit dem Touchdown von den Browns und ich habe gedacht, ja, alles klar, genau das, was ich erwartet habe. Wir werden über den Boden gelaufen und dann wird ein Highscoring-Spiel und wieder müssen wir punkten. Aber die Defense hat sich danach gefangen. Also von daher bin ich sehr zufrieden, mit diesem Sieg in die Bye Week gehen zu können. Ja. Und tatsächlich jetzt erstmal Verletzungen auskurieren zu können, uns auf den nächsten Gegner vorbereiten zu können oder so vielleicht sogar schon auf den übernächsten Gegner, je nachdem, wobei man nie ein Team unterschätzen sollte. Unser nächster Gegner sind die Houston Texans, schlechtester Rekord in der NFL, trotzdem nicht zu unterschätzen. Und dann wollen wir mal sehen. Graf Zahl.
Ja, ich hätte zu dem, was man von den Cleveland Browns erwartet hat, noch eins beizutragen. Das war ganz eindrücklich. Der Gedanke ist mir gekommen bei Nick Chubb. Nicht Bradley Chubb, Nick Chubb. Den haben wir bei...
Übrigens Cousins.
Genau, richtig. Da ist die verwandtschaftliche Beziehung schon gegeben. Aber den haben wir bei 65 Yards gehalten und als er dann seinen Touchdown-Lauf hatte, da habe ich mir nur gedacht, ja, Gott sei Dank geben wir das eine Big Play, was wir ihm dann pro Spiel wahrscheinlich gegeben hätten, bei 33-10 ab und nicht bei 0-7 oder so. Also ich hatte erwartet, dass er das einmal schafft, aber dann besser so. Und außer diesem Lauf hat er ja nicht wirklich viel gemacht. Da hat auch die Run-Defense, auch wenn sie wieder an der einen oder anderen Stelle bei Jacoby Brissett gezeigt hat, dass mobile Quarterbacks, die gut gern auch mal laufen, wieder ein Thema sind, wo man aufpassen muss. Also das hat er gegen Chicago bei Justin Fields schon bescheuert ausgesehen. Und es war auch bei Jacoby Brissett an 2 oder 3 Stellen deutlich zu sehen, dass man da defensiv noch keine Antwort drauf hat, wenn der Quarterback anfängt zu laufen. Da habe ich mir dann auch am Anfang des Spiels schon gedacht, so, oh, wenn das jetzt bei Brissett schon weitergeht, dann haben wir da echt Probleme. Aber ansonsten, du kannst nicht wirklich meckern über dieses Spiel.
Traust du denn auch zu, einen Spieler des Spiels rauszupicken?
Einen Spieler des Spiels. Offensiv, defensiv oder allgemein?
Allgemein.
Würde ich noch nicht mal machen. Klar, es war Tua herausragend, aber ich würde es dem Team geben. Der Gameball, das hat auch Mike McDaniel nach dem Spiel gesagt, hat den Gameball dem ganzen Team.
Nee, so nicht. So spielst du dich nicht aus der Affäre. Komm, leg die Karten auf den Tisch, sag es. Wer ist es für dich? Also für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, nochmal auf vermeintlich Hochdeutsch. Wen würdest du wählen? als Spieler des Spiels und los, kein Rumgeiere.
Sag es bitte. Ich würde tatsächlich Jeff Wilson nehmen, weil ich diese Leistung von einem Spieler, der seit, ich weiß gar nicht, seit 10 Tagen bei den Dolphins ist, nicht erwartet hatte, dass er schon einen so massiven Impact für das Laufspiel und für die Offense der Dolphins hat.
Ja, wäre auch mein Pick gewesen, ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Also wir sind uns einig.
Ich habe gerade eben tatsächlich zwei andere Picks im Kopf. Tua wäre natürlich der obvious Pick. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet. Für mich ist es Alec Ingold. Endlich, endlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf Fullback stehe. Und endlich haben wir den Fullback mal richtig eingesetzt. Auch im Passspiel. Was ja sowieso auch an Vorblocking-Arbeit unternimmt, ermöglicht Jeff Wilson überhaupt erst so zu glänzen. Um das jetzt mal zu sagen. Und deswegen gibt es ja gar keine andere Wahl. Gar keine andere Wahl als Alec Ingold.
Der Touchdown und der Reach für die Pylone bei seinem Touchdown auch überragend. Also wir zahlen ihm gutes Geld und er hat gezeigt, warum wir das tun und dass er wirklich einer der Besten auf seiner Position der Liga ist. Das muss man so neidlos anerkennen.
Ja, möchte denn noch einer von euch zu dem Spiel gegen die Browns etwas sagen?
Ich glaube, da wir hoffen, dass die Dolphins einfach so weitermachen, oder?
Ja, wir hoffen das auf jeden Fall. Ob der Brady-Fan das hofft, wissen wir nicht.
Jetzt hat er seinen Ruf weg.
Jetzt ist er seinen Ruf weg, ja, ich glaube auch.
Gut, aber Tobi hat was Wichtiges angesprochen. Tobi hat angesprochen, das Gehalt, das wir Alec Ingold zahlen. Und dann würde ich mal sagen, wir kommen allmählich mal dazu, dass wir die Saison der Dolphins so ein bisschen betrachten, so ein bisschen rekapitulieren. Und gucken jetzt erstmal, ja, ich würde mal sagen, was ist euch besonders an der Saison aufgefallen? Graf Zahl, fangen wir mal an. Offseason, Draft und sonst so in der Saison, was würdest du jetzt sagen? Ich würde gerne die Tua-Frage ausklammern und erst zum Schluss dazu kommen.
Ja, die Tua-Frage ist ja obvious one, aber klar, wir haben mit Chase Edmonds ein teures Missverständnis uns in der Offseason geleistet. Das konnte man leider in der Saison sehen, dass es da gar nicht passt. Man ist den Vertrag und das Problem, was offensichtlich ein Problem war, auch relativ schmerzfrei in Anführungszeichen dann wieder losgeworden durch den Trade. Man hat gesehen, dass die Dolphins mit massivem finanziellen Einsatz und Einsatz von Draftkapital versucht haben, in der Offense vor allen Dingen was zu machen. Die Tyreek Hill-Verpflichtung hat sich jetzt im Nachhinein als absolut richtig herausgestellt, zumindest sportlich. Also was der und Waddle für einen Two-Man-Wide-Receiver-Tandem bieten, ist der absolute Wahnsinn und ist episch. Das unterstützt Tua natürlich, aber in Klammern sollte es ja auch. Connor Williams, eigentlich Guard, haben die Dolphins auf Center gestellt. Wir haben es lange kritisiert, aber bis auf seine Schwäche, die er immer noch an der einen oder anderen Stelle hat, dass die Snaps zu hoch kommen und nicht ganz sauber sind, macht er auf Center eine überraschend gute Figur und scheinbar haben die Dolphins da etwas erkannt, was andere nicht gesehen haben.
Tobi, kannst du mir einen Gefallen tun und vielleicht nicht auf einzelne Spieler so eingehen, sondern erstmal das Gesamtbild versuchen zu betrachten?
Ja, was willst du im Gesamtbild sagen? Die Defense hat eine leichte Regression, da haben wir aber auch in der Offseason nicht viel gemacht. Wir wollten eine offensive Identität haben, haben da viel Kapital reingesteckt und es hat sich fast bis auf das Chase Edmonds Ding 1:1 als tragfähig erwiesen. Also wir haben eine offensive Identität. Wir gehören wahrscheinlich zu den Top 5 Offenses der gesamten Liga und das ist kein Vergleich zu dem, was wir unter Brian Flores offensiv auf den Platz gebracht haben. Da kann man nur begeistert sein.
Also ich bin, die Offseason stand ja tatsächlich unter dem großen unter dem großen, ja, wir haben halt viel investiert. Wir waren Big Spender eigentlich, kann man sagen. Und für mich ist das ganz klar gewesen, es ging um zwei Dinge. Einmal Tour zu evaluieren in den bestmöglichen Umständen und zum anderen auch ganz klar zu sagen, wenn Tour das denn auf jeden Fall ist und selbst wenn Tour es nicht ist, weit oben vorzustoßen. Und das muss, glaube ich, auch die Zielsetzung gewesen sein.
Du, Micho?
Ja.
Du wolltest Tour doch ausklammern.
Ja, ja.
Ja, du redest, du wirfst mir vor, dass ich auf einzelne Spieler eingehe. Ich versuche, Tour zu umgehen. Und das Erste, was du machst, ist, ja, wir wollten das mit Tour machen. Wir wollten
ja,
das
es,
mit
geht
Tour
nicht, machen. Es geht um eine Tour-Evaluation. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Tour evaluieren.
Ja, so. Sag doch einfach, ich sollte das ausklammern, damit du die Rosinen
Nein,
hast.
Nein,
doch nicht. Ja, ich verstehe das schon.
Hier gibt's wieder. Tobi, du verstehst den Spannungsbogen nicht, den ich aufbaue. Denn du hast mich jetzt unterbrochen, denn meine Frage wäre jetzt gewesen, wie sah es denn von außen aus mit der Zielsetzung der Miami Dolphins an unseren Gast?
Ja, ich denke, ihr habt schon viele der großen Punkte gerade gesagt. In der Defense hatte man, glaube ich, schon gehofft, dass sie ein bisschen mehr an die Leistung von letzten Jahr anknüpfen können, indem man ja eigentlich den Core da schon behalten hat. Und der da in der zweiten Hälfte letztes Jahr schon ganz gute Leistungen gesehen hat. Ist nicht so aufgegangen, wie man sich's gehofft hat. Und klar, Verletzungen steckt man nicht drin, aber mit Verletzungen in der Defense hatte man eigentlich letztes Jahr ja auch schon so seine Erfahrungen gemacht. Hätte man vielleicht den ein oder anderen Spieler mehr als Backup irgendwie in der Hinterhand haben können, aber da ist man nachher immer schlauer. Also das redet sich natürlich im Nachhinein dann auch leicht. Von dem her, da muss man einfach das Beste draus machen aus der Situation, in der man jetzt drin ist. Entschuldigung, dass die Offensive funktioniert mit Tyreek und Waddle, ist, glaube ich, offensichtlich. Das ist ein Wahnsinns-Duo, das die Dolphins da jetzt haben. Und Tour funktioniert mit den beiden. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes und wichtiges Zeichen, dass man es geschafft hat. Und ich glaube, auch jetzt an der Trade-Deadline hat man schon nochmal gezeigt, dass man der Meinung ist, dass man jetzt vorne mitspielen kann und will. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, war das der letzte First-Round-Pick, den man dann mit Edmonds weggetradet hat für nächstes Jahr. Also das ist schon so auch das Zeichen, glaube ich, ganz klares Zeichen, man plant weiter mit Tua. Ich glaube, alles andere wäre mit der Leistung, die er im Moment bringt, auch fragwürdig. Man will da jetzt in dieser Saison auch wirklich man ist da jetzt Vollgas auch drinnen und man muss, glaube ich, dann schon auch sehen, wie lang dieses Fenster denn dann bleibt, weil wenn man sich die Verträge anschaut, da kommen in den nächsten Jahren dann doch einige auslaufende Verträge auf die Dolphins zu, wo man dann Entscheidungen treffen wird müssen, wen man da alles weiterhin unter Vertrag halten kann und wo man dann vielleicht trotzdem Abstriche machen muss. Und ich glaube, sie haben ganz klar gezeigt, jetzt auch an der Trade-Deadline eben nochmal, dass sie das Fenster, das sie jetzt haben, auf jeden Fall nutzen wollen. Und wie weit es dann geht, wird man sehen. Ich glaube, dass der Schlüssel wirklich sein wird, wenn man sich die Saison jetzt bisher auch anschaut, und wir haben ja auch schon jetzt drüber gesprochen, zu welchem Level kann diese Defense sich noch steigern oder wo können sie sich stabilisieren? Weil gerade wenn es in die Playoffs geht, sieht man es dann ja in der Regel trotzdem, dass wenn die Defense nicht funktioniert, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Aber ich habe es vorhin gesagt, wenn sie an die Leistung anknüpfen können, die sie jetzt gegen Cleveland gezeigt haben, wer weiß, dann ist ganz, ganz viel möglich. Und Gut, wenn Tua die Offense im Super Bowl zu 50 Punkten führt, dann braucht die Defense wahrscheinlich auch nicht viel machen. Aber das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt. Aber so sieht man, würde ich jetzt die Saison der Dolphins bisher sehen. Also die Offense, wenn Tua da ist, funktioniert überhaupt keine Frage. Und sie funktioniert, weil Tua gut spielt, aber sie funktioniert auch, weil die Offense als Paket einfach extrem gut funktioniert. Und die Defense ist halt das Fragezeichen, wo man in den nächsten Wochen sehen muss, wo die Reise hingeht.
Ich würde jetzt gerne kurz auf die Key Free Agency Verpflichtungen oder Offseason Verpflichtungen erstmal eingehen und würde euch jeweils um einen kurzen Kommentar dazu bitten, also sprich Erwartung erfüllt, Enttäuschung, was auch immer, was euch dazu einfällt, dass ihr das dementsprechend sagt. Und wir fangen direkt mit, und ich nehme es vorweg, der meiner Meinung nach wichtigsten Personalie an. Das war nämlich, dass wir sehr, sehr zu Beginn der Offseason einen unbekannten Assistance Coach mit Migrationshintergrund gesigned haben, nämlich Mike McDaniel. Und Graf Zahl, du grinst schon so, dann fang mal an.
Also ich war von dem Menschen Mike McDaniel von der ersten Pressekonferenz an mehr als begeistert. Der hat mich motiviert und ich denke, er ist als Motivator und als Coach an sich die absolut richtige und eine sehr gute Wahl. Darüber hinaus, das hat er aber in San Francisco in den letzten Jahren schon gezeigt.
Schweres Wort.
Dass er da sehr gute Leistungen zeigen kann, dass er ein klares Konzept hat, dass er variabel Offenses und auch Laufspielsysteme kreieren kann. Vor der Saison war man sich ja nicht so sicher, ob er nicht nur ein guter OC ist, sondern auch ein guter Head Coach ist. Wenn man das jetzt so sieht, muss man ganz klar sagen, Erwartungen mehr als erfüllt. Er ist in seinem ersten Jahr. Man muss sich nur den Dolphins Record und die Spiele angucken. Also ich bin von dem Coach Mike McDaniel und vom Mensch Mike McDaniel, was man so mitkriegt von ihm, was so nach außen transportiert wird, mehr als begeistert. Also Wahnsinn.
Frage geht auch an unseren Gast Tobi mit einer kleinen Erweiterung. Ist Mike McDaniels ein Kandidat für den Coach of the Year?
Ohne S.
Habe ich wieder S getragen? Es rutscht einem so raus. Es rutscht einem raus. Mike McDaniel, ist der, erstmal, was hältst du von außen von ihm? Und ist er eventuell sogar Coach of the Year? Oder verrennen wir uns hier gerade im Fanboy-Tum?
Ich glaube, der Schlüssel ist, dass er ein System spielt, das eben auch für seinen Quarterback und seine Offense funktioniert. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit eines Coaches, die oft gar nicht so gesehen wird, dass man mit den Spielern, die man hat, halt auch ein System findet, das dann funktioniert. Weil wenn man stur irgendwie sein System durchbringen will, das aber nicht zum Team passt, ja, dann wird man nicht erfolgreich spielen. Das ist relativ klar. Und was er jetzt in dieser Saison mit den Dolphins aufs Feld bringt, da gehört höchster Respekt. Und natürlich ist es eine Offense, die entsprechende Spieler hat, dass man das auch hinbekommen kann. Aber trotzdem hat er es geschafft, ich habe es vorhin gesagt, dieses Offensivpaket, das da auf dem Feld steht bei den Dolphins, da hat Mike McDaniel einen sehr, sehr großen Anteil daran, meiner Meinung nach. Und dementsprechend hat man da alles richtig gemacht und einen Headcoach gefunden, der zum Team passt und der mit dem Team funktioniert. Und das weiß man manchmal im Vorfeld nicht so hundertprozentig, ob das funktioniert oder nicht. Manchmal liegt man da auch daneben als Front Office, wenn man solche Entscheidungen treffen muss. Aber in dem Fall die Dolphins alles richtig gemacht. Blick Richtung Coach of the Year, da wiederhole ich mich, glaube ich, das wird stark von den nächsten paar Wochen abhängen. Wenn er es da jetzt schafft, wirklich in diesen Division-Duellen sein Team so einzustellen, dass man da eben diese wichtigen Siege und diese wichtigen Spiele, wo es dann eben auch drauf ankommt, dass alle zu 100% da sind, dass alle genau da topfit sind und ihre Leistung bringen können. Wenn er das hinbekommt und diese Serie, die sie jetzt hier mit 4 Siegen in Folgen am Laufen haben, wenn sie das noch eine Weile fortführen können und dann natürlich auch der Blick ganz klar Richtung Playoffs geht und man das festigt, dann ist es auf jeden Fall ein Name, den man mit auf der Rechnung haben muss. Ich meine, diese Individual Awards, sowohl bei den Spielern als auch bei den Coaches, da passieren ja öfter mal auch Sachen, mit denen man nicht so wirklich rechnet. Und gerade bei den Coaches ist es ja oftmals auch ganz, ganz schwierig, das von außen zu beurteilen. Wie viel Anteil hat da ein Head Coach? Wie viel Anteil hat da ein Coordinator? Gerade mit der Vielzahl an Coaches, die man in NFL-Teams hat, ist das von außen ja immer auch so, weiß man immer nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube, Mike McDaniel ist definitiv ein Name, den man da im Moment mit auf dem Zettel haben muss. Also nicht umsonst stehen sie da vorne in der Division und mit 7-3 sehr, sehr gut da.
Du darfst direkt weitermachen, denn einer der nächsten Moves war, dass wir unseren Tight End Mike Gesicki tatsächlich mit Hilfe des Franchise-Tags gehalten haben. War das ein guter Move deiner Meinung nach?
Ja, das ist so, was man bisher so, also ich glaube, overall war es ein guter Move. Ich glaube, die ersten Wochen der Saison haben sich allerdings viele gefragt, ob es der richtige Move war. Ich glaube, dass er jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen mehr dann in den Rhythmus gekommen ist, den man sich erhofft hat. Ich glaube, insgesamt ein guter Move, gerade wenn man dann sagt, Franchise-Tag ein bisschen günstiger bekommen, als wenn man ihn wenn man jemand anders geholt hätte. Von dem her glaube ich, insgesamt kann man da schon zufrieden sein. Er ist ein sehr, sehr guter Tight End und ich glaube, dass er den Dolphins in der Offense auch einfach nochmal ein bisschen Versatilität bringt und die tut ihnen auf jeden Fall gut.
Ja gut, meine Meinung ist ja bekannt. Ich halte Mike Gesicki ja nicht für einen Tight End, sondern tatsächlich eigentlich eher für einen Receiver und das ist das Problem. Man kann ihn halten, er zeigt, dass er seinen Wert hat als Big-Slot-Waffe, aber nicht zu dem Preis. Kraftzahl. Deine Meinung?
Naja, es ist schon relativ teuer und man musste die Befürchtung haben am Anfang der Saison, dass er in die in das System oder in dieses offensive Paket, was Tobi gesagt hat, der Dolphins und von McDaniel nicht so richtig reinpasst, aber auch da sehe ich die Adaption. Also er findet so langsam seinen Platz in dieser Rolle und wenn wir es schaffen, dass er diese Rolle, das ist neben Waddle und neben Hill natürlich schwierig, dann weiter als dieser in erster Linie Receiving Tight End als dritte Option da ist und als dritte Option verfügbar ist, dann denke ich schon, dass es ein sehr guter Move war. Wenn das so ist, bis jetzt war er gut.
Mach direkt mal weiter mit Terron Armstead, dem wir 5 Jahresvertrag gegeben haben. 87,5 Millionen, davon 43 noch ein paar zerquetschte garantiert, soweit ich weiß. Wie wichtig ist das? Wie wichtig war das? Wie gut ist der Vertrag jetzt so nach den paar Spielen?
Man kann den Wert von Terron Armstead nicht alleine auf die sportliche Leistung oder auf die Salary reduzieren. Robert Hunt, unser Right Guard, hat das in einem Interview in der letzten Woche mal sehr eindrücklich gesagt. Das, was Terron Armstead mit der gesamten Offensive Line abseits des Platzes macht, was er an Mentoring bringt, was er an Unterstützung für die Jungs bringt, was er an Erfahrung weitergibt, aktiv auch, was er für die Community in Miami bedeutet, da ist er jeden Cent mehr als wert. Rein sportlich betrachtet, wir wollten einen Top Offensive Tackle haben. es war klar, dass wir den sehr gut bis super gut bezahlen müssen. Er spielt die gesamte Saison mit einer C-Verletzung. Und mit dieser Einschränkung ist er ein Top 15 Tackle der Liga. Also er hat das mehr als gebracht, was man sich von ihm versprochen und erhofft hat. Und er ist der Anker kann ich ja jetzt hier nicht sagen, sonst wird Rico sauer. Er ist der Fixpunkt in der O-Line der Dolphins, der er sein sollte. Und auch da kann man nur sagen, top.
Ja, Tobi, was sagst du? Terron Armstead.
Ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Faktor, den man von außen oftmals gar nicht so sehen kann, sofern es das Team nicht nach außen trägt. Wie wichtig es ist, auch solche, so einen Good Guy, der so für gute Laune auch im Team sorgt. Also das muss nicht der Team-Clown sein, aber jemand, der halt auch, wenn man mal eine schwierige Phase durchmacht, wenn dann dein Starting Quarterback verletzt ist und du ein paar Wochen halt dann nicht so spielst, wie du es dir vorgestellt hast, der dann das Team einfach irgendwie zusammenhält und dann mal an der Sideline oder im Lockerroom mal sagt, hey Leute, wir sind hier, um Football zu spielen miteinander, weil wir Bock drauf haben. Und diese Fähigkeit, das hat einfach nicht jeder Spieler. Der Spieler sportlich noch so gut sein. Das ist so eine Fähigkeit, die man auch jemandem nicht beibringen kann, weil da muss man der Typ für sein. Und so jemanden braucht man aber. Man braucht aber auch nicht zu viele von diesen Typen, weil dann funktioniert es auch wieder nicht mehr, wenn jeder nur noch hier gute Laune verbreitet. Manchmal braucht man dann irgendjemanden auch mal, der mal eine Ansage macht und sagt, hey Leute, aber gute Laune hin oder her, gut spielen wäre auch mal angebracht. Also von dem her, ich glaube, von der sportlichen Leistung, das ist das, was man sich von ihm erwartet hat. Und dieser Teambuilding und Team-Atmosphere-Aspekt, der ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das ist auch dann sowas, um da den Bogen wieder zu spannen. Wenn du so jemanden im Team hast und die Offense funktioniert, dann schwappt das vielleicht mit so jemandem auch mal dann rüber auf andere Teile des Teams, wo es vielleicht mal nicht so läuft oder zieht die zumindest ein Stück weit mit.
Gut, und dann kommen wir zu Raheem Mostert. Ein Jahresvertrag, das heißt, er ist noch eine halbe Saison bei uns, 3,1 Millionen. Über Chase Edmonds haben wir ja gerade eben schon gesprochen, aber wie beurteilt ihr Raheem Mostert? Fangen wir mit unserem Gast an.
Ja, ich glaube, der macht seine Sache auch sehr gut. Jetzt hat er mit Jeff Wilson nochmal eine Alternative da auf der Running Back Position, nachdem das mit Edmonds ja nicht funktioniert hatte. Jetzt haben wir letztes Wochenende mehr Jeff Wilson gesehen, aber Raheem Mostert trotzdem noch 8 Carries gehabt und auch im Average 8 Yards damit geholt, also da trotzdem auch seine Leistung gebracht und einen Touchdown gemacht. Und ich glaube, gerade so in den letzten Wochen, wo man ja eben Chase Edmonds als Backup nur hatte oder als Nummer 2 hatte, da hat er das Team, was das Laufspiel angeht, schon auch getragen und am Leben gehalten. Und ich glaube, ohne ihn wäre in den letzten Wochen die Offensive dann doch etwas zu eindimensional geworden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war, dass man ihn da mit drin hatte. Und ich glaube auch, dass er jetzt mit Wilson in Kombination, wenn man wirklich jetzt zwei Running Backs hat, die sich da gut abwechseln können, da auch im Laufspiel einen sehr, sehr guten Punch hat. Wir haben vorhin darüber geredet, dass die O-Line funktioniert, dass die auch die Räume kreiert und die Lücken kreiert. Und wenn man da natürlich nochmal zwei Running Backs hat, mit denen man diese Räume und Lücken nutzen kann, dann ist das natürlich super. Und ich glaube, dass wir mit Raheem Mostert aus Dolphins Sicht auch in den nächsten Wochen noch viel Freude haben werden. Klar, ein Jahresvertrag ist immer so ein bisschen Gamble, aber ich glaube, dass der insgesamt aufgegangen ist.
Kaufzahl.
Man hatte vor der Saison die Befürchtung, Raheem Mostert würde mit seiner Verletzungsanfälligkeit und mit seiner Biografie vielleicht nicht viele Spiele in diesem Jahr für die Miami Dolphins machen. Er hat nicht eine Verletzung bis jetzt. Er hat 10 Spiele gespielt. Er ist Nummer 1 Running Back der Dolphins. Er trägt das Laufspiel maßgeblich mit. Wie schon gesagt, er bekommt jetzt Unterstützung durch Jeff Wilson nochmal dazu. Also da hat sich die Verpflichtung zu 120% gelohnt. Also man wusste, was er konnte. Man wusste, wenn er fit bleibt, kann er das leisten. Man wusste, er hat eine Connection zu Mike McDaniel und das zeigt er jede Woche auf dem Platz. Und wir hoffen mal, dass das noch sehr weit in dieser Saison soweit gut geht. Bis jetzt auch top.
Meine Meinung zu dem nächsten Offseason-Move kann man schon hören, daran, wie ich ihn ankündige, denn wir haben einen 3-Jahres-Deal gemacht für 22,8 Millionen, davon 12,75 Millionen garantiert für unseren Number One Punt Returner. Cedric Wilson. Tobi, du lachst schon so.
Ja, das durch diverse kleine Verletzungen und er wurde dann auch am Anfang nicht so eingebunden, hat er so die Rolle, die er eigentlich finden oder ausfüllen sollte, bis jetzt bei den Dolphins noch nicht so gefunden und das war schon relativ teuer. Ich will aber den Stab nicht so über ihn brechen, weil er doch an der einen oder anderen Stelle gerade auch so in den letzten paar Spielen gezeigt hat, was er leisten könnte. Und ich meine, klar, Hill und Waddle nehmen auch relativ viel weg. Er hat nur 11 Targets in der Saison gesehen. Muss man sehen, ob das nicht für das, was er spielen kann oder für das, was er spielt, viel zu teuer war. Sherfield hat ihm so ein bisschen den Rang als dritter Wide Receiver abgelaufen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ja, auch unser anderer Tobi lacht. Hast du ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben?
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer so schön. Ich werfe hier ins imaginäre Phrasenschwein. Ich glaube, muss man nicht mehr so viel dazu sagen. Von dem, was er bisher auf dem Papier stehen hat, auf der Habenseite, ist es ganz klar zu wenig für den Price-Tag. Ich glaube, da muss man nicht groß drum rumreden. Aber da sind wir dann auch wieder an so einer Stelle. Es kann dir auch von dieser Offense irgendwo mal noch eine Verletzung dazwischen funken. Und dann bist du vielleicht froh, dass du ihn hast, wenn du ihn dann mehr einbinden kannst. Aber im Moment denke ich, ist das noch nicht so aufgegangen, wie man sich's vorgestellt hat.
Okay, bevor wir tatsächlich, wir haben über viele schon gesprochen, wir können über Durham Smythe sprechen, über Alec Ingold haben wir gerade eben schon gesprochen, wir können, Preston Williams ist schon nicht mehr da, Tobi, du hast vorhin schon über Connor Williams gesprochen, ist ja auch ein relativ entscheidender Faktor. Ich würde gern jetzt mal die anderen Offseason-Moves erstmal vielleicht gemeinsam besprechen, dass ihr vielleicht dann überlegt, was ihr so insgesamt sonst sagen möchtet. Aber Tobi, du möchtest vorher was sagen.
Genau, da möchte ich nämlich einen Einwand haben. Das habe ich ja eben, gerade als ich über Cedric Wilson geredet habe, schon gesagt. Wer mich am meisten beeindruckt hat von den Off-Season-Moves der Dolphins war jetzt nicht Tyreek Hill. Da wusste man, dass der funktionieren kann. Dass der so gut funktioniert, wusste man jetzt nicht. Aber das merke ich auch in den amerikanischen Medien. So ein Spieler wie Trent Sherfield fällt völlig unter das Radar. Und der hat in dieser Offense eine Rolle gefunden und hat so seinen Platz inne in diesem System und in dem auch in der Connection zu Tua. Und das hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut. Ich habe das in der Spielreview ja schon gesagt. Der Junge ist unser Nummer drei Wide Receiver, den kannst du in der Red Zone, in der Endzone finden, den kannst du gut anwerfen. Tua hat so einfach die positive Verbindung zu dem und dass der zur Mitte der Saison 250 Yards Receiving auf den Platz legt und und auch Touchdowns für die Miami Dolphins macht, hätte ich ihm nie im Leben nicht zugetraut.
So einfach kann man einen Plan, den der Moderator hat, sprengen. Weil ich wollte jetzt eigentlich alles Mögliche vorlesen und danach halt eben nochmal speziell auf Trent Sherfield eingehen. Aber dann ziehen wir das jetzt halt eben vor.
Gut.
Tobi, sagt dir der Name überhaupt was als nicht explizit Dolphins-Verfolger?
Ja, ich habe mich ja schon auch hier auf diesen Podcast noch ein bisschen vorbereitet. So ist es ja nicht.
Das ist sehr löblich.
Ich gehe
ja hier. Das meine Schüler auch mal tun, sich auf den Unterricht vorbereiten.
ich denke, Tobi hat es da schon sehr gut zusammengefasst. Der hat da seinen Platz wirklich gefunden, anders als eben ein Cedric Wilson. Und das ist ja, das sind manchmal auch diese Verpflichtungen. Wo man selbst als Team vielleicht nicht erwartet, dass jemand diese Rolle dann einnimmt. Und das muss ich dann manchmal einfach finden. Und umso schöner, wenn es dann funktioniert. Und Sherfield schafft es, neben Hill und Waddle dann da seine Rolle zu haben. Und dadurch, dass Hill und Waddle natürlich auch die Aufmerksamkeit der Verteidigung auf sich ziehen, kriegt er dann halt auch mal vielleicht einen bisschen einfacheren Catch, weil er ein bisschen mehr Platz hat und muss nicht diese Highlight-Plays unbedingt liefern. Das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie so zwei Topstars als Wide Receiver da hat, dann hat man es als Nummer 3 in der Regel ein bisschen einfacher. Ich will nichts von seiner Leistung wegnehmen, aber das hilft sicherlich.
So, dann möchte ich jetzt, wie gesagt, mal über die anderen sprechen. Wir haben einige davon, haben wir ja schon erwähnt, die werde ich auslassen und bitte euch dann um eine kurze Gesamtbewertung von diesen Moves. Da hätten wir Teddy Bridgewater als Backup-Quarterback. Chase Edmonds ist ja mittlerweile nicht mehr bei uns. Die 4-Jahres-Vertragsverlängerung von Emmanuel Ogba, auch wenn er jetzt verletzt ist. Connor Williams als Guard, da hat Tobi ja vorhin auch schon was gesagt. Preston Williams haben wir ja auch dann weggetradet letztendlich. Duke Riley hat einen Vertrag bekommen, Elandon Roberts, Kian Crossen, der Cornerback, Durham Smicey, unser Tight End wurde um 2 Jahre verlängert, Alec Ingold, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, Brandon Scarlett Linebacker und auch Trent Sherfield haben wir gerade eben noch erwähnt. So, Gast Tobi. Generell, was sagst du zu diesen Offseason-Moves? Da ist Tyreek Hill jetzt natürlich noch nicht drin.
Ich glaube, das sind einfach Moves, die dann diese Top-Moves, die wir ja schon diskutiert haben, beziehungsweise wo wir mit Tyreek Hill sicherlich gleich noch drüber reden werden, irgendwo komplementieren. Und das sind jetzt keine, ich glaube, da ist jetzt für mich nichts dabei, wo ich sage, das ist jetzt der Wahnsinns-Move, der die Dolphins in den Super Bowl bringt. Und da ist nichts dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, das war ein komplettes Desaster. Das gehört, glaube ich, dazu zur NFL, dass sich da in der Offseason einfach immer was tut und dass sich die Roster da eben immer wieder ein Stück weit verändern. Ich glaube, dass Ogba auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Verlängerung war. Klar, die Verletzung jetzt tut weh, aber das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und guter Move. Das wäre so der für mich noch ein bisschen raussticht. Teddy Bridgewater ist, glaube ich, noch, ist, glaube ich, auch noch zu früh, so zu sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, mit Tua, wenn der weiter so funktioniert wie im Moment, dann muss man sehen, wie das mit Bridgewater auch weitergeht, ob der dann bei den Dolphins bleibt oder ob der dann woanders hingeht. Aber da muss man sich, glaube ich, überraschen lassen, wo es hingeht.
Kraftzahl.
Ja, wenn wir gerade bei Teddy Bridgewater sind, es war schon bezeichnend, dass der dass er das Spiel nicht beenden durfte, sondern dass Skylar Thompson den letzten Drive machen durfte. Also auch das wird ja wahrscheinlich Teil gleich unseres Recaps sein, deswegen möchte ich da wenig zu sagen, aber er hat seinen Nummer 2 Status schon fast verloren, würde ich sagen, und du hast gesagt, er ist einer der besseren Backups der Liga. Wir brauchten die Backups tief. das Drama um ihn haben wir ja lang und breit im, im Drive schon diskutiert gehabt. Da hat er in dem einen Spiel halt einfach, unter der neuen Regel gelitten und ein bisschen Pech gehabt und hat dann nicht wirklich viel beitragen können. Deswegen sieht's da eher schlecht aus. Edmonds haben wir angesprochen, aber generell muss man sagen, dass vieles von dem, was Chris Greer in Verbindung mit der sportlichen, mit den Coaches sich da ausgedacht hat, nun wirklich sehr gut umgesetzt wurde. Die defensiven Verpflichtungen, so wie einen Duke Riley, wie Kieran Crossen zum Beispiel, sind für das, was sie sein sollen in dem System der Dolphins, was defensiv angeht, ist es okay. Bei Emmanuel Ogba ist natürlich das eingetreten, wovor man dann immer Angst hat, dass sie ihre Career Year haben, dann, wenn es um den dicken Vertrag geht. Und sobald sie den dicken Vertrag haben, will es dann nicht mehr so richtig funktionieren. Das ist natürlich blöd gelaufen und ist natürlich doof. Trübt den sehr positiven Gesamteindruck ein bisschen. Aber generell muss man sagen, da hat Miami in der Offseason schon einen ziemlich guten Job gemacht.
Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen kann. Tatsächlich, weiß ich nicht, bin ich ja bekannt für die kritische Stimme. Ich bin ja auch gar kein Fan von diesen splashy Verpflichtungen, dass einen Connor Williams oder dass einen Terron Armstead einschlagen würden, war für mich gar keine Frage, denn wie viel schlechter sollte unsere O-Line denn noch werden? Also da hätte wahrscheinlich jeder O-Line eine Verbesserung dargestellt. Und wenn man dann guckt, haben wir viele Spieler von Anfang an, die eigentlich mehr so Campbodies hätten sein sollen. Aber gerade wichtige Sachen. So ein Franchise-Tag von Mike Gesicki, der am Anfang mit Ansage tatsächlich nicht ins System passte. Ein Cedric Wilson, wo ich gesagt habe, da kannst du auch jeden anderen holen, funktioniert auch nicht. Ein Chase Edmonds, der zu den besseren Running Backs, gerade Catching Backs der Liga gehört, scheint auch nicht zum System zu passen, wo ich mich dann wirklich fragen muss, wow, es ist schön und gut, dass man in den hinteren, also in diesen Camp-Buddy-Verpflichtungen, dass man da ein glückliches Händchen hat, aber die wirkliche Kohle und das Eigentliche, was eigentlich funktionieren sollte, ging zum Teil doch in die Hose. So, diese No-Brainer-Moves, okay, aber dem anderen, ich würde jetzt nicht unbedingt Chris Greer ein uneingeschränktes gutes Zeugnis ausstellen, was das angeht. Klar, kann man anders sehen und letztendlich gibt der Erfolg auch der ich sag mal, unbekannteren Spieler ihm recht in der Beziehung. Aber ich finde, man sollte es zumindest mal kritisch hinterfragen. Ja? Also da bin ich nicht immer so dabei, dass ich komplett sehe. Aber ich habe jetzt bewusst eine Sache erstmal rausgelassen, nämlich Tyreek Hill, für den wir ja auch einiges an Draftkapital hingelegt haben. Graf Zahl, du kannst mir sicher gleich nochmal ganz genau sagen, was wir dort alles gegeben haben. Und er ist einfach, ich stelle jetzt einfach mal die Frage und nehme es vorweg, ist jemand der Meinung, dass dieser Move nicht der Move schlechthin für die Offense der Miami Dolphins war? So, fangen wir an, Graf Zahl.
Also wenn du von mir hören möchtest, was wir für Tyreek Hill alles an Kansas City abgegeben
haben. Ja, deswegen habe ich dir die Zeit gegeben, dass du googeln kannst.
Google, bitte.
Ja, oder DuckDuckGo oder Yahoo oder was auch immer du für eine Suchmaschine benutzt.
Ja, genau, eine Suchmaschine. 2023er Viertrunden-Pick, Sechstrunden-Pick, einen unserer 2022er First-Round-Picks, einen Second-Round-Pick von 2022 und einen Viertrunden-Pick von 2022. Ich meine, das wäre es gewesen.
Und bist du der Meinung, dass es nicht der Move schlechthin war oder hat sich der Move nicht gelohnt oder?
Sportlich auf jeden Fall.
Okay. Ich sehe auch hier, wie gesagt, Kamera, wenn unser Anker Rico nicht da ist. Ich sehe auch bei unserem Gast ein kräftiges Nicken.
Ja, also ich glaube, dass Tyreek Hill sportlich funktioniert, sagen die Zahlen ganz allein, der ist hier vielleicht auf dem Weg 2000 Yards Receiving zu machen dieses Jahr, wenn er die Pace weiterhalten kann. Und damit ist eigentlich, glaube ich, alles gesagt, was man da sportlich dazu sagen muss. dass er nicht der allereinfachste Typ ist, glaube ich, ist, da sind wir wieder bei den Star-Allüren, vielleicht ein Stück weit. Aber aus sportlicher Sicht denke ich auch für das, was man dafür hergegeben hat, dass das schon in Ordnung ist. Natürlich muss man dann immer sehen, wie das sich jetzt in den kommenden Jahren entwickelt. Er hat jetzt ein super Jahr bisher. Das kann dann auch immer ganz schnell wieder anders aussehen. Aber in jetzt, in diesem Moment, wo wir drüber reden, definitiv ein super Trade und alles richtig gemacht, ihn nach Miami zu holen.
Gut. Kommen wir dann jetzt mal zum Draft. Und ich weiß, man soll Draft-Picks normalerweise nicht mal nach einer Saison bewerten. Trotz allem würde ich gerne mal sagen, was wir im Draft alles gemacht haben, um dann vielleicht mal kurz, und es geht wirklich um den Draft, nicht um undrafted Free Agents, um dann vielleicht mal kurz zu überlegen, wie war es im Draft. Wir haben in Runde 3 an 102 Channing Tindall, den Linebacker von Georgia, gedraftet. An Runde 4 Pick Nummer 125, Eric Ezukanma, Wide Receiver, Texas Tech. In Runde 7, an Pick 224, Cameron Good, Linebacker von California of Berkeley. Und ein paar Picks später, Runde 7, Nummer 247, Skylar Thompson, Quarterback von Kansas State. Ja, Tobi, und ich meine nicht Grafzahl. Sagen dir die Namen was? Was sagst du zu dem Draft?
Ja, Skylar Thompson, ne? ich meine, man hat ja bewusst die hohen Picks abgegeben. Das muss man natürlich in dem Fall natürlich in die Perspektive nehmen. Aber ansonsten hat man da jetzt auch nicht den irgendwie einen versteckten Schatz irgendwie gefunden. Zumindest soweit man es bisher beurteilen kann. Du hast ja selber gerade gesagt, manchmal dauert es ein Jährchen länger, bis dann jemand doch irgendwie diese Breakout-Saison oder diesen Schritt nochmal macht irgendwo in der Entwicklung. Aber der Draft, glaube ich, ist jetzt nicht das, was die Dolphins dahin gebracht hat, wo sie jetzt in dieser Saison bisher stehen.
Ja, Draftzahl.
Ja, Eric Ezukanma hat nicht viel gespielt. Der war erst ein bisschen verletzt. Dann hat man sich sportlich für wen anders entschieden. Mike McDaniel hatte das letzte Woche zum Beispiel in der Pressekonferenz gesagt, dass er inactive war, weil er sich sportlich gegen ihn entschieden hat. Das war, muss man gucken, ob er in der Offense und in dem Wide Receiver Room der Dolphins noch eine Rolle wird spielen können. Bei Tindall wusste man, dass das ein Projekt ist, der nicht sofort NFL-ready ist, der aber hohes Potenzial hat, der das vereinzelt, so an der einen oder anderen Stelle in den Spielen schon mal angedeutet hat, dass er jemand sein kann, der das auf NFL-Niveau bringen kann. Aber ich denke, den nach der ersten halben Saison zu evaluieren, wäre unfair. Da muss man ihm wirklich dann Zeit geben. Bei Cameron Good, gut, siebte Runde, ne, war klar, dass das Boomer Bust ist, war jetzt eher Bust. Und bei Skylar Thompson muss man sagen, da hat man nun jetzt jemanden gefunden, der in der Preseason relativ gut aussah, der bei seinen NFL-Snaps nicht wirklich untauglich war, sondern das sah auch relativ gut aus. Und wie ich eben schon angedeutet habe, er hat halt Teddy Bridgewater jetzt die Backup-Rolle scheinbar abgeluchst und ist der Backup hinter Tour. Und er hat angedeutet, dass er das gut machen kann. Da bin ich zufrieden.
Ich bin von dem Draft, ich finde es ein bisschen schwierig. Von Skylar Thompson hat man nie mehr erwartet, als maximal ein Backup zu sein. Das hat er erfüllt. Bei den anderen muss man ganz ehrlich sagen, also gerade von Channing Tindall, gerade in der Defense hätte ich mir ein bisschen mehr Impact erwartet. Ich sehe das nicht so, dass man unbedingt sagte von wegen, boah, der kann nie NFL-ready sein oder wird nicht so schnell NFL-ready sein. Ich habe schon gedacht von wegen, der kann gerade in der Defense relativ schnell eine große Rolle spielen. Hat er leider nicht getan. Ja, und Eric Isum-Kanma hatte ja, glaube ich, so einen kleinen Practice, quasi so einen kleinen Camp-Hype, der ja komplett abgeflacht ist. Ich finde den Draft jetzt nicht so toll, aber wir hatten noch nicht viel Munition. Haben wir ja vorher ausgegeben. Und Tobi hat vorhin gesagt, es ist unfair, das jetzt schon nach 10 Spielen einen Rookie abzuschreiben oder so. Das wäre wirklich unfair. Lasst uns mit der Draftklasse noch ein bisschen abwarten. Trotz allem gibt es ja, und das gehört im weitesten Sinne auch zum Draft, immer dann die Verpflichtungen der undrafted Free Agents. Und da will ich jetzt auch noch mal nennen, wen wir verpflichtet haben. Und ich nehme es vorweg, da sieht meine Bewertung anders aus. Wir haben einmal, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die meisten sind nicht mal mehr im Practice Squad oder so. Ohn Kani, Edge von Illinois, Ben Still, Defense Liner von Nebraska, Tanner Connor, Wide Receiver von Idaho State, Defensive End DeAndre Johnson aus Miami, Defensive Tackle Jordan Williams von Virginia Tech, Defensive Back Elijah Hamilton, Louisiana Tech, Wide Receiver Braylon Sanders, Ole Miss, Center Ty Clary von Arkansas, Cornerback Kader Kahu, Texas A&M, Commerce, wobei dem haben wir ja noch irgendwie einen besonderen Signing-Bonus gezahlt, was eigentlich sehr ungewöhnlich war. Panther Tommy Heatherly von FIU, Running Back Sekondre White, South Carolina, bei dem weiß ich hundertprozentig, dass er nicht da ist mehr. Offensive Liner Blaze Andrews, Minnesota, Offensive Liner Kellen Deesch, Arizona State, Defensive Back Verone McKinley, der Dritte aus Oregon. So, Grafzahl. Ich habe meine Bewertung gerade eben schon gesagt. Man ist froh, wenn man da irgendwann mal ein Backup rauskriegt, meiner Meinung nach, aus den Undrafted Free Agents. Das sieht dieses Mal nach deutlich mehr aus und nach mehr als auch nur einem, oder?
Das sieht nach wesentlich mehr als einem aus. Und da kann man dann wieder den Dolphins nur gratulieren. So wie das damals bei Nick Needham auch gelaufen ist. Das, was Kader Kuhu auf den Platz zaubert, in Anführungszeichen, weil er es zaubern muss, weil eben Byron Jones die ganze Zeit verletzt ist, ist herausragend. Also wir haben uns ja am Anfang der Saison bei der Folge zu den Undrafted Free Agents gefragt,
Mit Jan Beckwert.
mit Jan Beckwert, warum wir dem so viel Signing-Bonus gegeben haben. Und ich glaube, diese Frage hat er nun mehr als beantwortet. Und da haben die Dolphins eine Verpflichtung getan, die sich zumindest in dieser Saison, wenn nicht sogar über die nächsten Jahre hinaus, als positiv herausstellen wird, weil das ist sehr, 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 sehr stark. Und es gibt nicht viele Rookie-Cornerbacks der gesamten Klasse, ob nur drafted oder undrafted, die in der NFL dieses Jahr mehr Impact für die jeweilige Mannschaft hatten. Also da hat man jemanden gefunden. Respekt. Verone McKinley ist zumindest jetzt Teil des 53er-Rosters geworden. Da hatte ich ja so ein bisschen drauf gehofft, dass diese Oregon-Verbindung läuft. Elijah Campbell hast du, glaube ich, angesprochen. Der ist, soweit ich weiß, auch Teil des
Leitner Hamilton hatte ich angesprochen.
Ach so, ja gut, dann siehst du, da habe ich mich da mit den Namen vertan. Aber da hat man dann zumindest zwei Spieler aus diesen Undrafted Free Agents geholt, die eine gewichtige Rolle für die Dolphins spielen momentan. Und das ist schon mehr, als man erwarten darf. Im Falle von Kader Gohu weit mehr.
Ja, dann frage ich auch unseren Gast. Undrafted Free Agents, normalerweise Camp Buddies.
Ja, aber das ist dann den Credit darf dann auch das Scouting Department irgendwo sich ein Stück weit auf die Fahne schreiben, auf jeden Fall. Weil solche Jungs muss man dann irgendwo finden. Und ja, da liegt es dann oftmals daran, dass ein Scout halt irgendwas an dem Spieler sieht, was die anderen Teams vielleicht nicht sehen. Und wo jemand sagt, ich glaube auch an den Spieler, das spielt nämlich da auch oftmals eine große Rolle, dass jemand sagt, hey, Ich glaube, der hat das Potenzial, lass dem mal eine Chance geben und da dann auch irgendwo als Scout ein bisschen mit seinem Namen dann für jemanden mal einzustehen und zu sagen, komm, wir geben dem eine Chance. Und da haben sie einen guten Job gemacht, die Dolphins. Ich glaube, Tobi hat es im Detail schon gesagt. Und da muss man dann auch einfach Respekt zollen, dass was im Draft vielleicht nicht so aufgegangen ist. Das ist da dann aufgegangen und so gleicht sich das dann oftmals aus. Da sieht man dann, dass halt auch nach dem Draft noch genügend Spieler immer da sind, die da das Potenzial haben. Man muss sie nur finden und das ist natürlich bei der Vielzahl der Spieler, die American Football spielen, dann immer eine große Herausforderung. Aber das funktioniert halt dann immer wieder mal und gerade Kahua in der Defense, wenn man den da nicht noch mit drin hätte, dann wird es dann noch viel, viel schlechter aussehen, als es mit den ganzen Verletzungen, die schon aussieht in der Defense.
In der Beziehung nochmal eine Meldung von tatsächlich von College-Experte Jan Wegwerth, der auch immer hier nach dem Draft gerne zu uns kommt. Der schrieb auch nur von wegen, was wir da nur für einen Stil gelandet hätten. Bei den meisten Cornerback-Rankings war Kader Kohu irgendwo jenseits der 90 von allen Cornerbacks. Donnerwetter, so haben sich viele geirrt. Ich möchte noch einen erwähnen, nämlich tatsächlich Wide Receiver Brian Sanders von Ole Miss, der tatsächlich mehr Catches und Yards hat als, und ich glaube auch mehr Touchdowns, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich meine, er hätte sogar einen Touchdown. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Auf jeden Fall mehr als Eric Isumkanma, unser Draft-Pick. Auch er scheint sich da tatsächlich irgendwo zumindest zeigen zu können. Ich sehe gerade, Graf Zahl guckt verzweifelt, ob er irgendwo findet, ob er einen Touchdown hatte. Ich weiß es nicht mehr. Er hatte zumindest einen relativ wichtigen Catch und einen relativ üblen Drop. Das weiß ich auch noch in dem Spiel, der gespielt hat. Aber das ist mehr, als man meistens erwarten kann. So, ich würde mal sagen, während unser Tobi wieder seine Suchmaschine, welche es auch immer ist, er dann jetzt gerade bemüht. Kommen wir mal zum Elefanten im Raum.
Kein Touchdown.
Kein Touchdown, okay.
Nee, aber 17 Yards.
Richtig.
Gut, alles klar.
Der andere Tobi schneller.
Der hätte einen Touchdown fangen können und das war ein Drop oder sowas. Irgendwie so.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist sogar so.
Dann war das so rum, ja. Naja, Elefant im Raum heißt, ich habe es vorhin gesagt, die Saison steht eigentlich unter dem Beispiel, wir wollen Tua evaluieren. Wir wollen ob Tua the man ist. Ob Tua der Spieler ist, der Quarterback, der uns ins gelobte Land führen kann, der Franchise-Quarterback, den wir die nächste Zeit haben wollen. Und im Gegensatz zu der vorhin extrem unverschämten und unqualifizierten Bemerkung von unserem Graf Zahl, dass ich irgendwelche Rosinen oder Lorbeeren für mich haben wollen würde, ging es mir eigentlich nur darum, so einen gewissen Train of Thought, so einen gewissen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Und möchte jetzt dich einfach mal bitten, Graf Zahl, dann hol dir deine Lorbeeren ab. Sag, was du über Tua denkst. Jetzt, ja. Nach 10 Spielen.
Also, zäumen war das Pferd mal negativ aus und fällt schon schwer genug. Vielen Experten haben ja Tua vor der Saison teilweise die Qualitäten als NFL-Starter abgesprochen. Es war nicht so ganz klar, spielt Tua wegen der Umstände so, wie er spielt, oder trotz der Umstände können ihn die Dolphins durch einen Supporting Cast unterstützen. War der Supporting Cast in den letzten Jahren so wenig unterstützend, dass Tua nicht sein volles Potenzial zeigen konnte? Und das, was er dieses Jahr bislang in den Spielen, in denen er spielen konnte, / spielen durfte, auf dem Platz gezaubert hat. Wir haben das durch die wöchentliche Tua-Watch natürlich immer mal wieder auch im Blick behalten. Es gab Teile von Spielen, in denen er nicht sehr gut war. Es gab einige Pässe, klar, die sind nun mal teilweise etwas underthrown und wenn sie ein, zwei Yards weitergekommen wären, sähe die Offense der Dolphins wahrscheinlich noch wesentlich besser aus. Aber ich tue mich schwer damit, jetzt nach den 7 Spielen, die wir nicht trotz Tua gewonnen haben, sondern die wir auch mit und in dem einen oder anderen Fall, so wie zum Beispiel das Spiel gegen die Ravens, auch wegen Tua gewonnen haben. Da tue ich mich schwer damit, nicht begeistert zu sein und zu sagen, Tua hat gezeigt, dass er nicht Nummer 25 der NFL ist oder in den Rankings bei 25 ist, sondern in diesem offensiven System und mit den offensiven Paketen und mit der Unterstützung, die Miami geholt hat, reden wir hier auf jeden Fall von einem Top-10 Quarterback oder von einer Top-10 Quarterback-Saison stand jetzt. Und davon muss man beeindruckt und begeistert sein, wenn man Football-Fan allgemein ist. Und wenn man Miami Dolphins-Fan ist und die Fanbrille aufhat, dann sind die MVP-Rufe nicht ganz weit.
Unser Gast hebt verzweifelt die Finger, will dringend Tobi unterbrechen. Dann leg mal los.
Ist schön. Du hast, ich habe heute vorhin noch das Quarterback-Ranking, das aktuelle von Adrian Franke gelesen, der ja da immer auch sein Ranking veröffentlicht. Und du hast effektiv, was du gesagt hast, passt da genau mit rein auch. Er hat ihn auch gerade am Übergang von ein Quarterback, mit dem ein gutes Team, dass die Dolphins offensiv sind, gewinnt. Und gerade so an der Grenze dahin zu einem Quarterback, wegen dem das Team gewinnt. Und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut, weil er hat jetzt die Mittel, auch mit den Receivern, um mit dem Spiel, in dem er gut ist, und das ist so diese Mitteldistanz an Pässen, Da ist Tua gut, bringt sehr schnell die Bälle an, kann gut antizipieren, wo er hinwerfen muss, um seine Receiver zu finden. Und da funktioniert er enorm gut. Und jetzt hat er um sich herum ein Team, das eben auch zu seinen Stärken passt und wo er seine Stärken ausspielen kann. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, wenn ein Coach ein System spielen will, das nicht zum Team passt. Und natürlich muss das Team in sich auch zusammenpassen. Und da hat er jetzt genau die Receiver-Waffen, die er auch da braucht. Und du hast auch gesagt, Tobi, der eine oder andere Pass, wenn der noch ein paar Jahre weitergekommen wäre, ja, das ist vielleicht so eine Sache, wo er nicht ganz auf dem Level ist, wo man vielleicht den einen oder anderen Quarterback in der NFL sieht, von den absoluten Topstars, die dann eben auch diese richtig tiefen Dinger konstant anbringen. Das ist er, glaube ich, einfach nicht. Das ist nicht das Spiel, wo er seine Stärken ausspielen kann. Aber mit dem, was man in Miami jetzt eben um ihn herum aufgebaut hat, funktioniert er. Und ich glaube, mit Top 10, da gehört er mit der Leistung, die er diese Saison zeigt, auf jeden Fall hin. Klar reden wir jetzt über 10 Wochen davon noch, die er verpasst hat. Also es ist jetzt nicht die Riesen-Sample Size, auch da wird wieder mal gelten, er muss das Ganze bestätigen jetzt im Laufe der restlichen Saison und dann natürlich auch in der nächsten Saison. Aber ich glaube, jeder, der behauptet, die Evaluation, die man machen wollte, würde jetzt gegen Tua sprechen. Da müsste man schon ein paar Argumente noch rauszaubern, die ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel habe, weil das, was er abliefert, verdient vollen Respekt. Und ich glaube nicht, dass man da also bei der Performance im Moment, ich glaube rein die letzten Wochen, wenn man jetzt nimmt, gehört er sogar noch weiter vor als Top 10, aber wenn man das Gesamtpaket anschaut, gehört er auf jeden Fall auch in die Top 10 rein. Und also es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube, das kann man sowohl als Dolphins-Fan auf jeden Fall, aber auch als neutralerer Beobachter sagen im Moment. Er verteilt die Bälle so schnell und ja, managt da das Spiel einfach auch sehr gut in seiner Rolle. Und das macht einfach Spaß.
Ja, also ihr habt vieles von dem vorweggenommen, was man sagen kann. Ich will direkt von vornherein einmal sagen, ich habe gesagt, ich bewerte Tour am Ende der Saison und meine endgültige Bewertung wird es auch erst am Ende der Saison geben. Da möchte ich mich nicht unbedingt in die eine Richtung drängen lassen oder die andere, aber trotz allem kann ich natürlich Tours Saison bis hierhin bewerten. Und sportlich gibt es gar keine Frage, er ist erfolgreich. So, es regt mich immer so ein bisschen auf, Tour hat Schwächen. Darüber, die braucht man auch gar nicht wegzudiskutieren. Aber das Spiel, es wird so viel von verschiedenen Quarterbacks erwartet, und es gibt so viele verschiedene Quarterback-Typen, dass jeder Quarterback seine Stärken und seine Schwächen hat. Und wir haben vorhin auch drüber geredet, über Tom Brady. Und auch Tom Brady hat seine Schwächen. Tom Brady ist alles andere als ein mobiler Quarterback. Da schlägt Tour ihn um Längen. Tom Brady ist zum Beispiel nicht so gut in den Würfen aus der Bewegung wie Tour. Ja? Dafür hat Tom Brady trotz allem immer noch bessere Reads und so weiter. Jeder Quarterback hat seine Stärken und Schwächen. Punkt. Und auch Tua hat seine Schwächen, aber Tua hat auch seine Stärken. Und was vor allen Dingen wichtig ist und was mir ganz, ganz großen Mut macht, schon im Laufe dieser Saison, dass Tua eine Entwicklung durchläuft zum Positiven, was seine Schwächen angeht. Das ist zum Beispiel, dass er am Anfang unheimliche Probleme mit seinen Reads hatte, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Das wird deutlich, deutlich besser. Nicht nur im Laufe seiner Karriere, sondern ich sag schon, allein schon von Spiel 1 und allein schon von Halbzeit 1 des Spiels gegen die Ravens, ja, hin zu Halbzeit 2. Also ich sehe eine deutliche Entwicklung. Und allein das ist für mich schon ein ganz entscheidender Hinweis, dass es mit Tua vorwärts gehen kann. Ja, wir können über den Arm sprechen, wir können über alles Mögliche sprechen, aber jeder vernünftige Coach, und ich glaube, wir haben mit Mike McDaniel einen vernünftigen Coach, coacht um die Schwächen des Quarterbacks drumherum und auf die Stärken des Quarterbacks. Das passiert auch bei einem Patrick Mahomes, der im Moment als das Nonplusultra auf der Quarterback-Position gilt. Und deswegen ist immer die Frage, was braucht man denn für einen Quarterback, um erfolgreich zu sein? Kann ich mit einem Quarterback wie Tua, der jetzt vielleicht nicht den super starken Arm, aber andere Stärken hat, erfolgreich sein? Und ich glaube, das ist ein eindeutiges Ja. Muss man immer den absoluten Elite-Quarterback haben, à la Aaron Rodgers, der quasi Spiele im Alleingang gewinnen kann? Naja, man sieht, wie weit die Packers, nicht nur diese Saison, mit Aaron Rodgers, auch als er auf Elite-Niveau gespielt hat, gekommen ist. Letztendlich hat er einmal einen Super Bowl gewonnen. Und zwar, als er ein perfektes Team um sich herum hatte, gerade im Wide Receiver Core. Tom Brady, erfolgreich. Warum sage ich, Tom Brady ist nicht der GOAT? Tom Brady hat tatsächlich eigentlich auch ständig mit Hilfe seines Supporting Casts und seines Coachings gewonnen. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass das bei Tua halt eben nicht anerkannt wird. Ja, man kann sich die Frage stellen, wie viel davon sind Tyreek Hill und Jane Waddle und Mike McDaniel? Aber letztendlich muss man das ja auch erstmal umsetzen. Und nochmal, bei jedem erfolgreichen Coach oder bei jedem erfolgreichen Quarterback war das Team und das Coaching drumherum perfekt. Keiner hat es am Alleingang geschafft. Es gab sogar Quarterbacks, die gut sind. Ich nenne jetzt einen Peyton Manning in seinem letzten Jahr, der dann nicht mehr so gut war und der trotzdem erfolgreich war, weil das Team um ihn herum gut war. Wie oft hat Tom Brady aufgrund eines Kickers gewonnen? All solche Dinge. Von daher kann ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob es Tua ist oder nicht, dann würde ich mich da definitiv für Tua entscheiden. Ob das am Ende der Saison anders aussieht, will ich dementsprechend offen lassen. Ja, aber jetzt muss man ganz klar sagen, Stand jetzt ist er das und kann weit gehen. Und das ist genau die Art von Quarterback-Play, die ich erwarte von einem Quarterback, wo man dann mit dem entsprechenden Team auch gewinnen kann. Und gewinnen, ne, der auch der Grund dafür ist, dass man da gewinnen kann. Ihr habt es vorhin so schön gesagt.
Ich glaube, nur ein Punkt da einhakend. Ich glaube, das große Thema, warum viele versuchen bei Tua das jetzt gerade so auseinander zu dividieren zwischen wie viel macht das Team um ihn rum aus und wie viel ist er selber, kommt, glaube ich, aus dieser ganzen Thematik, man möchte ihn evaluieren. Und ich glaube, drum ist es da ein Stück weit nachvollziehbar, warum man das macht. Aber ich gebe dir absolut recht, dass man am Ende muss es im Paket funktionieren, weil, wie du gesagt hast, der Quarterback, wenn er individuell noch so großartig ist, wenn das Team rundherum nicht passt, dann gewinnt er trotzdem nicht. Und das passt in Miami im Moment auf jeden Fall.
Möchte jemand sonst noch etwas dazu sagen zum Thema Tour?
Zum Thema Tua nicht, aber ich finde es sehr nett von euch beiden, dass ihr die Miami Dolphins-Fans der Vergangenheit schonen wollt, indem ihr das Thema, wer ist der beste Quarterback, der keinen Super Bowl gewonnen hat, weil das Team um ihn rum nicht so gut war, deutlich umschifft hat. Dass wir da jetzt nicht über Dan Marino reden müssen.
Aber da, ich meine, Dan Marino ist doch so ein Beispiel. An dem sieht man es doch.
Naja, klar, sicher.
Also ich glaube tatsächlich, dass Dan Marino der bessere Quarterback ist im Vergleich zu Tua. Sorry, sage ich immer noch. Rein individuell betrachtet ist Dan Marino der bessere Quarterback. Aber ohne Team, ne?
Tja, so ist das.
Das ist aber noch das Schöne am Mannschaftssport. Sonst könnten wir ja Individualsport machen, Tennis spielen.
Und weil
also nichts gegen Tennis, um Gottes Willen, aber war gerade der erste Individualsport, der mir eingefallen ist.
Aber direkt mal eine Fangfrage an Graf Zahl. Welches Team hat denn die meisten Punkte in der AFC kassiert?
Kassiert?
Ja.
Die meisten Punkte kassiert? Ja, wir wahrscheinlich. Also wir haben ja gegen Chicago relativ viele abgegeben. Also wir müssten da auf jeden Fall in der oberen Range sein.
Unser Gast kann es bestimmt auflösen, weil er guckt gerade, glaube ich.
Du musst ihm noch ein bisschen.
Aber die Seite ist zu langsam.
Ja, ein bisschen Zeit geben, ein bisschen drüber reden. Nein, also man sollte, um da mal einzuhaken, man sollte auch diese Vergleiche sich noch sparen. Also man sollte Tua nicht mit Mahomes vergleichen, man sollte Tua nicht mit Allen vergleichen, man sollte Tua nicht mit Marino vergleichen. So wie Tobi das eben gesagt hat, Tua ist für sich mit dem, was er spielt, ein guter Quarterback. Das kannst du individuell nicht mit den anderen vergleichen, weil es ganz andere Spielertypen sind. Und deswegen stört mich das teilweise auch, was dann so in den Social Media Kanälen abgeht, so nach dem Motto, ja, Tua hat das, der andere hat aber das und das und der macht dieses und jenes. Ja, natürlich machen die das, aber die sind ja auch völlig andere Spielertypen und haben völlig andere Rollen. Und zu dem Quarterback-Ranking von Adrian Franke zum Beispiel, das sollte dir entgegenkommen, Micho. Weil in einer Evaluation von Schülern bist auch du, da kannst du dich nicht von freisprechen, das kenne ich aus dem Ref, bist du defizitorientiert. Und das ist man bei Tua offensichtlich auch.
Da können wir lang drüber reden. Unser Gast ist, glaube ich, fertig. Trotz allem möchte er auch noch was sagen. Da kann sich Graf Zahl hier schön drüber aufregen, wenn ich dann jetzt wieder mit Vergleichen komme. Ja, Tua ist es Stand jetzt, aber Carson Wentz hatte ja auch mal eine MVP-Saison. So, und jetzt kann unser Gast die Frage auf die Antwort geben.
Ja, aber Tobi hat es ja gegeben. Also es sind ja tatsächlich die Dolphins.
Richtig, wir haben die meisten Punkte kassiert. Nummer 2 sind die Browns, ganz knapp. Das aber auch nur, weil sie gegen uns so viele Punkte kassiert haben. Und deswegen komme ich zu einer noch entscheidenden Frage. Die hängt auch mit dem Bradley Chubb-Transfer zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze aufbauen soll. Es ist die Frage nach Josh Boyer, nach unserem Defense-Coordinator. Ich fange mal mit der Frage an. Haben wir individuell schlechte Qualität in der Defense, gerade im Pass-Rush? Ich sehe fragende Gesichter.
Individuell würde ich nicht sagen. Wir hatten das eben bei Ogbah schon in der Folge. Es gibt Spieler, die nicht auf dem Niveau performen momentan, wo so ihr Potenzial deutlich höher liegt, aber da möchte ich jetzt zum Beispiel Jalen Phillips von ausnehmen, der in seiner zweiten Saison auf einem Niveau spielt und wichtig für diese Defense ist. Der versucht ja alles, nur als alleiniger Pass-Rusher kannst du, wenn du nicht Aaron Donald heißt, natürlich relativ wenig ausrichten. Deswegen hoffe ich ja auch so ein bisschen auf den Bradley-Chubb-Deal, dass wenn sich die Defenses vielleicht auf den anders noch konzentrieren müssen, dass Jalen Phillips, wenn er in 1-zu-1-Duelle kommt, vielleicht seine Stärken wird besser ausspielen können. Und gegen Cleveland, wir haben 28 Pressures hingekriegt und das hat an der einen oder anderen Stelle auch wirklich schon nicht so schlecht ausgesehen. Okay, es war nur Brissett und es waren nur die Browns in Anführungszeichen, aber Tobi hat das am Anfang ganz gut gesagt. Auch gegen die musst du das erstmal machen.
Ja, Tobi, was sagst du? Liegt es an der individuellen Qualität oder warum kassieren wir so viele Punkte? Warum hält unsere Defense nicht? Liegt es nur an Verletzungen? Was ist da?
Ja, ich meine, dass die Verletzungen nicht helfen, ist, glaube ich, relativ klar.
Also mal ganz kurz, Brandon Jones, Byron Jones, Nick Needham, Emmanuel Ogbah, nur um so, ich glaube, die Top 4, die mir jetzt einfallen.
Die Defense hat schon ein bisschen ein solchen Jahr. Also das hilft natürlich nicht. Dann, da bist allein schon dahingehend, dass es, dass du dich immer wieder mit anderen Spielern in deiner Unit einstellen musst und dann wieder eine andere Aufstellung hast, dann hast du jemanden wie Javon Holland, der dann trotzdem ein bisschen andere Rolle plötzlich einnehmen muss. Das macht's definitiv nicht leichter. Ich glaube, dass die natürlich tut dir individuelle Qualität auf jeder Position gut. Also natürlich macht ein individuell guter Spieler jedes Team bis auf ganz wenige Ausnahmen erstmal besser. Also es gibt natürlich auch mal Fälle, wo es nicht funktioniert, aber an sich machen individuell starke Spieler ein Team schon auch besser. Aber da, ich glaube nicht, dass das notwendigerweise jetzt hier das Problem ist. Man hat sich in der Offseason halt auch einfach dafür entschieden, mehr in die Offensive zu investieren und dann muss man irgendwie darauf bauen, dass die Defensive dann halt vielleicht mehr als Gruppe irgendwie es hinbekommt und dann ist es natürlich irgendwo die Aufgabe des Coaching-Staffs, da Mittel und Wege zu finden, wie man die vielleicht individuell nicht ganz so starken Spieler trotzdem ihr maximales Potenzial abrufen lassen kann und das wäre dann vielleicht die Sache, wo man sagen muss, das ist ihnen bisher nicht gelungen, dieses Potenzial abzurufen und irgendwie ein Schema zu finden, wo sie das wirklich zeigen können. Also wir haben vorhin gesagt, jetzt gegen die Browns sah es besser aus. Auch wenn wir gesagt haben, ja, vielleicht nicht der allerstärkste Gegner, aber trotzdem. Vielleicht findet der Coaching-Staff jetzt hier die kleinen Stellschrauben, an denen man ein bisschen drehen muss. Vielleicht hilft die Bye-Week auch nochmal, dass man da vielleicht ein bisschen was verändern kann und dass man dann eben aus den Spielern, die auf gutem, aber vielleicht nicht herausragendem Niveau sind, trotzdem eine gute Einheit bildet, die dann als Defense geschlossen funktioniert und mit der Offense, die man hat, muss die Defense ja den Gegner nicht bei einstelligen Punkten halten. Das ist ja irgendwo der Trade-off, den man bewusst eingegangen ist. Aber man muss da trotzdem irgendwie einen guten Verbund hinkriegen. Und ich glaube aber, dass die Qualität, die da ist, trotz der Verletzungen schon das Potenzial hat, dass man das hinbekommt.
Ja, ich will mal meine Theorie oder meine Meinung dazu sagen. Und ich bitte euch dann wirklich auch dann, ohne Rücksicht auf meine, ich habe es vorhin schon erwähnt, ausgeprägte Sensibilität, auch mir zu sagen, was ihr davon haltet. Wir haben ein sehr blitzlastiges Scheme in der letzten Saison gefahren. Da hatten wir tatsächlich mit Brian Flores noch jemand anderen, der in der Verantwortung war. Haben in der Secondary sehr viel Man-Coverage gespielt, um die Leute für den Blitz freizukriegen. Das haben wir zu Beginn der Saison unter Josh Boyer auch versucht. Dann kamen die Verletzungen und wir haben das Scheme zuerst nicht umgestellt. So. Und was noch hinzukam ist, wir haben individuelles nicht geschafft, vernünftig mit einem Foreman-Rush Druck zu erzeugen. Und eigentlich, wenn die Secondary so verletzt ist, wie wir das haben, müsste das eigentlich sein, dass man mit dem Foreman-Rush Druck erzeugt. Und man kann auch individuell schwächere Spieler, und das zeigen durch die ganze NFL hinweg immer wieder die DCs, über das Scheme tatsächlich, über Stunts und Loops, über ganz einfache Geschichten gezielt Schwachpunkte attackieren und Druck auf den Quarterback ausüben. Das kriegt Josh Boyer in meinen Augen nicht hin. Er lebt von dem Scheme, das ihm Brian Flores in der letzten Saison noch vorgegeben hat. Er hat sich in meinen Augen ein bisschen unflexibel gezeigt und ich habe ihn schon vor kurzem ganz offiziell auf den Hot Seat gesetzt. Ich sehe...
Ja, deckt sich, glaube ich, mit dem, was ich auch gerade schon gesagt habe, dass man da einfach ein System finden muss, das funktioniert mit dem Personal, das man jetzt gerade hat. Und das ist ihnen bisher einfach nicht effektiv gelungen.
Tobi.
Ja, das ist definitiv so. Die Hoffnung, die so ein bisschen da ist, ist ja jetzt, dass durch die Bye Week vielleicht Xavier Howard zum Beispiel seine ewige Achillesgeschichte da mal etwas weiter auskurieren kann. Der spielt ja dieses Jahr auch bei also maximal 70% dessen, was er spielen kann. Hat jetzt schon seit 8 oder 9 Spielen keine Interception mehr gefangen. Wird in den Coverages des Öfteren sieht er jetzt nicht so gut aus. Byron Jones sollte irgendwann mal wieder zurückkommen. Dann reden wir dann natürlich auch wieder von einer Secondary, die ganz anders performen kann und die ganz anders aussieht, als sie das momentan tun muss, in Anführungszeichen. Deswegen war der Sieg jetzt gegen die Browns auch so wichtig, um jetzt nochmal wieder die Kräfte neu zu bündeln, um neu aufzuladen und vielleicht die Siege noch zu holen, die man braucht, um in die Playoffs zu kommen.
Und jetzt werde ich mal ganz provokant. Wir stellen gerade fest, es liegt nicht an der individuellen Qualität des Pass Rush. Das heißt, es liegt tatsächlich am Scheme. Aber wenn es am Scheme liegt, wäre es nicht sinnvoller gewesen, einen neuen DC zu holen, anstatt einen First-Round-Pick in Bradley Chubb zu investieren?
Ja, also in der Saison selber dann da einen Wechsel vorzunehmen, ist, glaube ich, mit den Zielen, die die Dolphins haben und die Dolphins auch offensiv durch ihre Moves jetzt an die Liga kommunizieren, kontraproduktiv. Aber ich habe auch schon, als wir über deinen Hot Seat gesprochen haben, habe ich schon gesagt, ich erwarte, dass man nach der Saison bilanziert und dass es da vielleicht für Josh Boyer in Miami nicht weitergehen wird. Aber in der Saison wird man da nichts machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt in DC rausschmeißen.
Möchtest du auch noch was dazu sagen, Tobi?
Ja, also glaube ich jetzt auch nicht, weil dafür läuft es dann insgesamt trotzdem zu gut wahrscheinlich, als dass man jetzt hier irgendwie panisch die komplette Defense über den Haufen schmeißen möchte. Da tut man sich, glaube ich, jetzt in der Saison auch dann trotzdem keinen Gefallen.
Gut, wir sind jetzt schon über 2 Stunden dran und wir haben noch 2 kurze Punkte, die wir besprechen müssten. Bevor wir diese aber zum Abschluss noch besprechen, möchte ich unseren Gast gern fragen, hast du denn irgendwelche Fragen an uns? Können wir dir irgendwas über die Dolphins erzählen, was du noch nicht weißt? Und was du wissen möchtest?
Das will ich hoffen.
Zum Beispiel, wie heißt die Spielerfrau von, keine Ahnung, wir müssen mal Tobi fragen.
Nee, ich will jetzt wissen, wie der Regular Season Record der Dolphins am Ende ist dieses Jahr.
Ja. Ah, das wäre der Punkt Ausblick. Fangen wir mal an, Tobi.
Ja, ich habe mir den tatsächlich jetzt gestern das letzte Mal schon mal angeguckt. Ich gehe davon aus, dass es ein 11-6 wird.
Okay, wie kommen wir? Wir sind bei 7-3. Lass uns mal kurz hier analysieren. Also gegen Houston muss man, glaube ich, gewinnen. Brauchen wir nicht groß drüber reden.
Das Heimspiel gegen Houston, das Heimspiel gegen Green Bay, das Heimspiel gegen die Jets zum Abschluss. Und ich gehe davon aus, dass man an der Westküste eins von den Niners oder den Chargers, dass man da ein Spiel wird gewinnen können. Das Spiel in Foxborough habe ich so in Klammern gesetzt. Ich denke, bei den Bills, das ist jetzt in, ich glaube, 6 Wochen oder so, da muss man immer gucken, liegt da Schnee, wie kalt ist das? Und das ist sehr von den äußeren Umständen abhängig. Sehe ich jetzt nicht unbedingt als das leichtest zu gewinnende Spiel an, sagen wir es ja mal so.
Diese 3 Wochen da, die werden natürlich schon auch knallhart, ne? Da musst du 2-mal an die Westküste und dann noch nach Buffalo. Ich denke, wie du gesagt hast, wenn du aus den 3 Spielen eines mitnimmst, bist du wahrscheinlich, damit kannst du, glaube ich, leben. Gegen Green Bay gewinnst du alleine schon, weil Green Bay am Christmas Day auswärts spielen muss. Da hat, glaube ich, so absolut kein Spieler Bock drauf. Da kannst du ja gut Heiligabend feiern, die Amerikaner ja nicht so, aber umso schlimmer, wenn du dann am Christmas Day nicht zu Hause bist. Ja, New England hinten raus ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage auch, wie die bis dahin dastehen. Ich glaube, wenn die abreißen lassen müssen, so wie es vielleicht läuft, je nachdem, das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte ja dieses Jahr. Wenn es nicht mehr um viel geht, glaube ich, kann man das Spiel schon holen in Foxborough. Wenn die noch voll drin sind, wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Aber ich bin da in einer ähnlichen Region gelandet wie du, ja.
Muss ich auch tatsächlich unterschreiben. Mein erster Tipp war 11-6, weil ich glaube, dass da einige harte Spiele halt noch kommen gegen die Bills. Man verliert immer mal ein Division-Duell. Es gibt immer noch das bekannte Trap-Game. Das heißt, es kann auch tatsächlich 10-7 ausgehen. Das wäre aber schon eine Enttäuschung, glaube ich. Weil 10-7 könnten für die Playoffs nicht reichen.
Ja, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass man nach dem Houston-Spiel 8-3 steht. Wenn du dann mit 10-7 rausgehst, dann ist der... Also selbst wenn du dann in die Playoffs gehst, dann gehst du nicht mit besonders viel Selbstvertrauen, glaube ich, rein.
Andererseits muss man sagen, zweite Saisonhälfte, oftmals haben sich dann Teams allmählich darauf eingestellt, schaffen es besser zu verteidigen. Also Überraschungsteams der ersten Hälfte, und das sind wir ja irgendwo auch ein bisschen, werden oft in der zweiten Hälfte tatsächlich ein bisschen mehr gerupft. Also ich glaube auch nicht, dass es mit dem offensiven Feuerwerk weitergehen wird.
Du musst aber auch sagen, dass die Dolphins traditionell in den letzten Jahren in der zweiten Saisonhälfte eigentlich noch stärker werden.
Ja.
Das war in den letzten 4 Jahren so, glaube ich.
Ja, aber wir haben jetzt tatsächlich neues Team, neue Quarterback, neue Wide Receiver.
Du kannst für jede der Positionen sicherlich Argumente finden.
Genau. Vielleicht spielen wir auch irgendwo, wo ein Dach. Ein Dach haben wir nicht, glaube ich, dabei. Doch, haben wir nicht. Ich wollte gerade auf die Statistik raus, von wegen, wenn das Dach geschlossen und die Türen offen sind. So nach dem Motto. Also Roman Motzkus hat er das doch mal rausgesucht.
Ja, das ist im Baseball noch viel schlimmer als im Football mit dem
Dach. Ja, gut. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zu den Midseason Awards und ich will die gar nicht so bis ins kleinste Detail. Fangen wir mal an mit dem Negativen. Größte Enttäuschung bei den Miami Dolphins. Graf Zahl.
Größte Enttäuschung bei den Miami Dolphins.
Ich lasse ihn noch kurz überlegen. Für mich die größte Enttäuschung ist tatsächlich, dass die Defense, obwohl man den Core eigentlich zusammengehalten hat, es nicht geschafft hat, einen Schritt nach vorne zu machen, sondern einen Schritt nach hinten gemacht hat. Und das ist für mich die Enttäuschung, weil da ich glaube, dass man da schon nach der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr eigentlich ganz optimistisch war, dass man da besser dasteht, als man jetzt wirklich in dieser ersten Saisonhälfte sich präsentiert hat.
Ich gebe recht, das wäre tatsächlich meine Nummer 3 an Enttäuschung gewesen. Ich habe so ein Ranking von 3 Stück. Da Tobi noch einen Moment überlegt, wie ich das sehe, nehme ich tatsächlich meine Nummer 1 und das ist für mich Jason Sanders. Du hast es vorhin angesprochen, Tobi. Ich hätte gerne, also ich mag Jason Sanders unheimlich. Ich hoffe auch, dass man nicht so schnell die Reißleine zieht. Aber ja, man muss sich über ihn Gedanken machen. Und das tut weh, denn er war lange Zeit eine Bank und ich habe ihn lange Zeit oben gesehen. Aber, und das möchte ich auch ganz klar sagen, man sieht oft genug, dass Kicker so eine Phase durchmachen und dass die Teams, die an den Kickern festhalten, dann doch wieder belohnt werden. So, Tobi.
Ich habe mich jetzt für die ernsthafte Antwort Chase Edmonds entschieden, weil ich da vor der Saison positiv gestimmt war, dass man das mit dem zusammen hinkriegt und dass er das Geld, was er von uns bekommen hat, auch wert gewesen wäre. Spaßeshalber hätte ich als zweite Enttäuschung gesagt, dass Connor Williams nicht Guard und Michael Dieter nicht Center spielt, weil dann hätten wir die Offense-Line wahrscheinlich noch stärker gefixt, so wie das aus meiner Sichtweise besser gewesen wäre, aber...
Ja gut, da sind wir ja gegensätzlicher Meinung.
Eben.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich hätte tatsächlich als Nummer 2 noch Cedric Wilson gehabt. Weil man sich von ihm auch deutlich mehr erwartet hätte.
Fair enough, ne? Klar.
Aber so viel zum Negativen. Kommen wir mal zum Positiven. Und fangen wir an. Defense Player of the half year. Of the 10 games. Diesmal darfst du aber anfangen, Tobi.
Jalen Phillips. Also hat die Rookie-Saison und da das, was er in der zweiten Saisonhälfte in der Rookie-Saison gespielt hat, bestätigt, ist unser bester Pass-Rusher und kann sich perspektivisch sogar noch weiterentwickeln, ist ein absoluter ist eine absolute Maschine, was das angeht, dominiert seine Seite der Line regelmäßig und liefert konstant ab. Also das ist schwer beeindruckend.
Okay, Tobi?
Ich würde sagen, Javon Holland, der sich auch wirklich gut präsentiert in der Defense. Zwei Interceptions gefangen, in Tackles ganz vorne mit dabei im Team. Jetzt quasi so ein bisschen der Wechsel der Rolle so ein bisschen auch. Hat er jetzt eigentlich auch gut ausgefüllt bisher. Und ist mein Pick da.
Gut, dann nehme ich den dritten. Das wäre Christian Wilkins, ne, unser Interior Lineman. Physische Dominanz an der Line, schafft es tatsächlich, seine Gegenspieler zu dominieren. Ist einer der wenigen, der es schon vorher geschafft hat, individuell Druck auszuüben, das Run-Game zu stoppen. Ich finde, eine ganz, ganz große Leistung wird ganz stark unterschätzt. Und ich möchte es nochmal sagen, wenn ich dann höre, dass man Christian Wilkins eventuell nicht verlängern muss, weil man Bradley Chubb geholt hat, kommt mir die Galle hoch.
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Man wird sich da... Man hat ja so ein paar Möglichkeiten, was den Cap-Space angeht. Und auch bei Christian Wilkins ist das so, was Tobi eben gesagt hat, für diesen positiven Leader abseits des Felds, der ist wirklich dieser Spaßmacher und dieser Clown in der Hinsicht, der verbreitet und macht halt nur gute Laune.
Gut, und jetzt wird's wirklich schwierig, finde ich. Offensive Player der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, es gibt sowieso Minimum 3 Kandidaten, wahrscheinlich sogar mehr. Aber ich lasse unserem Gast mal den Vortritt.
Jetzt wollte ich sagen, jetzt darf du mal anfangen, dann hätten wir jeder einmal anfangen dürfen, aber ich fange gerne an. Aber ja, es gibt wirklich mehrere gute Kandidaten. Ich würde sagen, es ist für mich Tyreek Hill. Die Zahlen sprechen an sich für sich. Er hilft mit, dass eben, wir haben vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, dass es für Tour entsprechend die Optionen gibt, die zu ihm auch passen, die er sehr gut bedienen kann. Aber er nutzt das, was ihm sein Quarterback gibt, dann eben auch aus und spielt dann seine individuelle Stärke gegen die Defense natürlich auch aus. Die Geschwindigkeit, die er da auf dem Feld hat, da kommt die Defense halt regelmäßig einfach überhaupt nicht mehr mit. Und deswegen mein Offensive MVP für die erste Hälfte.
Ja, Tobi.
Ich will nicht, mach du zuerst. Ich nehm dann Nummer 3.
Gut, es ist ganz klar, wer es immer wird. Und ich tue Tobi jetzt einen Gefallen. Ich tue Tobi jetzt wirklich einen Gefallen. Ich wähle Tua. Ganz einfach, weil in den 3 Spielen, wo Tua gefehlt hat, hat man gesehen, was es für ein Abfall gab in der Leistung. Das heißt ganz klar, dass Tua tatsächlich der Spieler ist, der die Offense auch maßgeblich mit nach vorne bringt. Wir wissen, der Quarterback ist die wichtigste Position im Football. Meiner Meinung nach nicht die einzige, aber die wichtigste. Und dementsprechend gibt es für mich kaum eine andere Wahl als Tua, so ein Spieler durch halt den MVP. Aber Tobi, warum habe ich dir so einen großen Gefallen jetzt getan?
Weil ich nicht Tua oder Tyreek Hill gesagt hätte, sondern ich habe das ja eben schon mal erklärt, dass ich damit gerechnet habe, dass der Junge ein Spiel macht und dann als Running Back ausfällt. Ich bin begeistert von dem, was Raheem Mostert bei uns macht, weil ich es halt null erwartet habe. Das ist nicht, dass ich jetzt von Tua solche Zahlen erwartet hätte, aber dass er bessere Zahlen auflegen würde als letztes Jahr, war relativ klar bei dem verbesserten Supporting Cast. Dass Tyreek Hill ein sehr guter bis Elite-Wide Receiver ist, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber dass Raheem Mostert unser Nummer 1 Running Back bei der Hälfte der Saison wird, ich denke, das kommt schon sehr überraschend. Deswegen hätte ich von vorne weg meine Stimme Raheem Mostert gegeben.
Wow, das wäre nur meine Nummer 4 gewesen und ich habe gerechnet, dass bei dir ein ganz anderer Spieler auf der Nummer 1 ist, weil du ihn ja schon im Draft so promoted hast.
Das ist ja schon keine Überraschung mehr, dass ich Jalen Waddle hier ganz hoch hänge und dass das mein Draft-Crush war, mein Draft-Crush ist und auch immer sein wird, dass ich anderthalb Jahre verlangt versucht habe, euch zu überzeugen, dass das der richtige Wide Receiver für die Dolphins ist und dass der eine blendende Zukunft vor sich hat, wenn der weiter verletzungsfrei bleibt, dann müssen wir nicht drüber reden.
Das ich finde es so faszinierend, dass es tatsächlich so eine Arbeitsteilung gibt, dass Tyreek Hill das Yards auf der Catch und generell das Yard-Monster ist und Waddle halt eben die Touchdowns macht, ne?
Ja, das ist dann wieder diese Geschichte, was ich vorhin mal gesagt habe mit mit Trent Sherfield, dass halt dieses Duo mit Hill und Waddle, die kreieren halt gegenseitig füreinander Räume. Und dann sind wir bei dem, was wir vorhin angesprochen haben, dass Tua besser geworden ist in seinen Reads und er findet halt dann denjenigen, der halt mehr Platz hat. Und das macht diese Offense so stark und das macht generell natürlich Offenses stark, die zwei ähnlich gute Wide Receiver haben, weil es die Defense halt in der Regel einfach nicht schafft, beide zu 100% aus dem Spiel zu nehmen. Also das ist ja quasi nicht möglich. Und wenn man dann eben den Quarterback hat, der die richtigen Entscheidungen trifft, und das ist Tua eben in dieser Saison viel, viel mehr gelungen als noch im letzten Jahr, dann kommen solche Zahlen raus. Aber das ist schon auch wirklich dem System geschuldet, dass da einfach super funktioniert. Und das ist, ich habe es vorhin gesagt, das macht Spaß, der Dolphins Offense zuzusehen. Und genau da sind große Teile der Gründe dafür zu finden, glaube ich.
Gut, wenn jetzt keiner was Besonderes mehr hat, würde ich gerne zum letzten Punkt tatsächlich kommen und den können wir auch ganz kurz halten. Ich würde von euch gerne, ich würde gerne wissen, was glaubt ihr, wie weit die Dolphins kommen, wie weit müssen wir kommen vor allen Dingen, damit die Saison ein Erfolg ist. Das ist viel entscheidender, die Frage. Ich tippe da drauf, also Playoffs sind keine Frage und ich sage, nach dem Move für Bradley Chubb ist das AFC Championship Game das Minimum, was ich erwarte, damit die Saison ein Erfolg ist. So, Graf Zahl.
Damit die Saison ein Erfolg ist. Oh, ja. Also, ein Playoff-Spiel gewinnen würde mir reichen. Das hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Wäre mal wieder schön. Danach in den Playoffs ist es sowieso, wenn du da, das hat Tobi ja angedeutet, wenn du einen Run hast, so wie die Bengals das haben, dann kann das ziemlich weit gehen. Und ich nagel ihn darauf fest, er hat eben gesagt, wenn die Dolphins im Super Bowl 50 Punkte machen, dann muss die Defense nicht liefern. Wenn die Dolphins im Super Bowl 50 Punkte machen, dann wird's teuer für dich. Dann wird's teuer. Dann bist du aber auch der größte Football-Experte, der in Deutschland so rumläuft. 3 Monate vorher vorausgesagt.
Ja, genau. Also ich höre schon, du brauchst gar nichts mehr sagen. Du sagst, die Dolphins gewinnen den Super Bowl mit 50 Punkten und das ist dann auch der Erfolg.
dann war die Saison gerade so ein Erfolg. Ich glaube, Divisional Round ist das, was man erreichen sollte, dass man sagen kann, es ist ein Erfolg. Ich glaube, Championship Game ist auf jeden Fall drin, wenn die Defense es schafft, so zu spielen, wie sie es jetzt letztes Wochenende gezeigt haben. Aber da muss in den Playoffs natürlich dann immer auch einfach ein bisschen was zusammenkommen. Das ist sowieso klar. Gerade mit, so wie es im Football ist, mit Einspielserien, da ist ja immer einfach Tagesform enorm entscheidend. Ich glaube, wenn die Defense die Verletzungen nicht hätte, dann müsste Championship Game schon das Ziel sein. Aber ich nehme das so ein bisschen mit rein und sage deswegen Divisional Round. Dann ist es, glaube ich, eine erfolgreiche Saison. Alles on top ist Bonus. Ich traue es den Dolphins aber auch durchaus zu, dass es bis in den Super Bowl geht. Und dann ist sowieso alles möglich.
Ich werde es mir nicht angucken können, glaube ich. Da bin ich eher zu nervös für solche Geschichten.
So, das war mein vorüberlegtes Programm. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht eventuell doch noch irgendwas habt. Gibt es noch etwas? was euch auf dem Herzen liegt, was ihr wissen wollt, was ihr sagen wollt. Jetzt ist die Gelegenheit. So sprechet jetzt oder schweiget für immer.
Danke fürs Dasein an unseren Gast auf jeden Fall. Also
das es hat mir, sehr, noch gekommen.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr kurzweilig, sehr lustig. Also fand ich super, auch mal die Perspektive zu sehen. Auch was du über die Endzone erzählt hast oder so, da hat man ja von außen sowieso kaum Einblick. Fand ich super. Und wenn ich jetzt bei Sport 1 oder so, wenn dann mal wieder Baseballspiele irgendwann nachts übertragen werden, jetzt habe ich auch ein Bild dazu.
Ja, ich will auch den Dank eigentlich nur zurückgeben nochmal. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, danke, dass ihr mich gefragt habt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, in der Endzone, in der Konferenz steigt man ja dann doch immer nicht ganz so tief ein zu jedem Team. Natürlich bereitet man sich auf die Teams, die man jetzt in dem eigenen Spiel drin hat, vor, aber das Konferenzkommentieren hat es natürlich so ein bisschen an sich, dass man hauptsächlich dann kommentiert, wenn was los ist, gerade im 19-Uhr-Slot. Und drum kommt man da in die Stories natürlich nicht ganz so tief rein, wie wenn man jetzt ein Einzelspiel kommentieren würde. Drum war es für mich auch cool, einfach mal da ein bisschen tiefer einzusteigen jetzt in das, was bei den Dolphins diese Saison so los ist. Und das ist wirklich auch einfach ein Team, das interessant ist zu beobachten dieses Jahr mit dieser Entwicklung und der ganzen Story rund um Tour. Gibt es da ja auch wirklich viele interessante Geschichten, die wir heute ja auch teilweise tiefer, teilweise bloß kurz angeschnitten haben. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Ich möchte mich dem Ganzen anschließen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich spreche einfach schon mal eine Einladung für ein andermal aus. Auf jeden Fall, gerne gesehen. Darfst natürlich alles an Informationen, was du hier rausgezogen hast, gerne auch verwenden. Gar kein Problem. Wir hören gerne, dass sich jemand in den Medien auch mit den Dolphins beschäftigt. Da sind wir dann immer ganz stolz drauf. Dann mache ich die ganze Sache jetzt, wie Rico sagen würde, so schön rund. Das heißt, es beginnt jetzt der Werbeblock. Und das bedeutet, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr möchtet uns unterstützen finanziell, dann könnt ihr das natürlich über Patreon tun. Das könnt ihr schon ab 2,50 Euro im Monat. Und da sucht Tobi sich gleich auch den passenden Vergleich für raus. Ansonsten geht es aber auch nicht monetär. Das ist vollkommen in Ordnung. Gebt uns einen Daumen bei YouTube. Gebt uns Sterne bei iTunes, bei Spotify. Schreibt Kommentare, sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, als auch sonst was. Das gilt übrigens auch für alle anderen Fan-Podcasts, die ihr so hört, oder alle anderen Podcasts, die ihr so hört. Diese Content-Creator machen das größtenteils gratis. Und tatsächlich ist es so, dass so einfache Likes einem wahnsinnig helfen können. In dem Sinne, Tobi, wie viel sind 2,50 Euro im Moment wert?
2 Butterbrezen. Ich bin ja immer noch auf den Würzburger Butterbrezeln hängen geblieben. Ich liebe die.
Sehr gut. Also, für 2 Butterbrezen könntet ihr uns finanziell unterstützen. Das wisst ihr jetzt auch. Nochmal danke an unseren Gast. Und in diesem Sinne, stay tuned und find's ab.